Hallo und herzlich willkommen in Folge 23 der Strafbar. Ich bin Laura Herdrich, ich bin noch Doktorandin im Strafrecht, mache momentan ein bisschen mehr Kommunalpolitik und unter anderem auch mit Daniel diesen Podcast. Und wer ist Daniel?
Hi, ich bin Daniel, ich bin Rechtsanwalt und Strafverteidiger aus Hannover.
Okay, gut.
Ich mache keine Kommunalpolitik.
Das ist mehr. Auch sehr zeitaufwendig. Was machen wir hier, Daniel?
Wir sind die Strafbar. Als Strafbar unterhalten wir uns über alles, was es im Strafrecht gibt. Häufig aktuelle Themen, manchmal Klassiker. Wir sind keine Vorlesung, haben keinen wissenschaftlichen Hauptauftrag. Anspruch. Wir sind mehr dafür da, um Leuten was zu erzählen über Strafrecht. Und wenn ihr genaues hören wollt, so ein Selbstverständnis, hört die Folge 0.
Falls wir heute ein bisschen langsam sind, wir nehmen am Sonntag auf und ich glaube, es sind immer noch über 30 Grad.
Es ist unfassbar, ne? Also ist es wirklich warm. Ja, ich hatte auch ein Leihkind übers Wochenende und das hatte die ganze, man muss ja, Kinder kann ja nicht nur Frozen gucken lassen, ne? Man muss ja auch ab und zu noch was anderes machen. Ich habe jetzt Frozen geguckt und bin sehr fasziniert von, also beide Teile natürlich, und bin sehr fasziniert von.
Kannst du jetzt erzählen?
Ja, ich möchte jetzt so einen Olaf haben.
Okay. So, ist das dieser Schneemann, ne?
Ist ein Schneemann, ja. Der von Harpe Kerkeling vertont wird im Deutschen. Und den finde ich schon sehr, sehr gut. Das muss ich schon sagen, der lässt das Ganze schon sehr erträglich werden.
Gut, das dazu.
Also Kinder, guckt alle Frozen, ja.
Was ihr noch
guter
tun
Stoff.
Solltet.
Ja, was noch getan werden muss, ist, bitte folgt uns auf Twitter. Noch folgt uns nicht auf Instagram, das macht Laura dann demnächst, wenn sie noch weniger Zeit hat, weil sie wieder einen Job hat. Also
das Problem
Job.
Ist halt, also die Person, die das vorgeschlagen hat, die kann gerne noch meine E-Mail schicken oder so. Podcast ist ja ein bisschen schwierig auf Instagram, weil das ja ein sehr visuelles Medium ist. So.
Ich hatte mal einen Chef, der sagte, ich möchte keine Probleme hören, ich möchte Lösungen.
Ja, deswegen würde ich die Person gerne bitten, die das vorgeschlagen hat, ob sie vielleicht eine Idee hat, wie man das gut umsetzen kann, weil ich ja auch, wenn ich sowas starte, das ja auch vernünftig machen möchte und nicht nach zwei Bildern sage, oh, jetzt fällt mir nichts mehr ein. Das ist so ein bisschen der Grund, warum das noch nicht da ist.
Gut, also wir brauchen noch mehr Ideen, dann machen wir das trotzdem. Also folgt uns bei Twitter und das ist euer Auftrag. Und viel wichtiger, bei Apple Podcasts. Das ist der heiße Scheiß auf dem Podcast-Markt. Bitte unterstützt uns da, indem ihr uns mit 5 Sternen bewertet, auch wenn wir ein Stammtisch über Jura sind.
Genau, aber das würden wir gerne. Und oh ja, das kommt am Ende noch.
Klar. Laura, was sind unsere Themen heute?
Die Themen der Folge sind Lübcke, Corona-Kontaktlinsen, Kontaktlisten und wieder mal der NSU. Es sind super Themen. Wir fangen mit Lübcke an, mit dem Prozess. Da passiert relativ viel.
Wer ist Walter Lübcke?
Walter Lübcke ist Regierungspräsident in Kassel gewesen. Ist vor etwas über einem Jahr auf seiner Terrasse erschossen worden durch vermutlich Stefan E. Und der Prozess gegen Stefan E. und einen mutmaßlichen Mittäter, Markus H., läuft aktuell. Ich glaube, die sind jetzt beim 7. Verhandlungstag oder so. Wir haben da in Folge 20 schon mal drüber gesprochen und haben so ein paar Themen zum Lübcke-Prozess angesprochen. Da kann man gerne noch mal reinhören. Jetzt wollen wir über 2 weitere Themen sprechen, weil da tatsächlich relativ viel passiert in diesem Prozess, was auch juristisch nicht ganz unspannend ist. Und zwar geht es erstmal darum, es gab einen Verteidigerwechsel. In Folge 20 haben wir schon mal gesagt, es gab ein bisschen hin und her mit den Verteidigern. Er hatte erst den einen, wollte er den nicht mehr, dann hat er einen anderen gehabt und jetzt noch einen zweiten. Und jetzt hat er nur noch einen. Es ist nämlich Folgendes passiert. Sein insgesamt 2. Verteidiger wurde auf Antrag von Stefan E. abberufen, also entpflichtet, weil das Vertrauensverhältnis auf Dauer zerstört sei zwischen Stefan E. und seinem Anwalt. Warum? Soll sich wie folgt zugetragen haben. Der Anwalt hatte vor, 2 Beweisanträge zu stellen. Da ging es darum, dass in das Regierungspräsidium kurz vor Lübckes Tod wohl eingebrochen wurde und da fehlten auch Akten und das wollte der Anwalt untersuchen lassen, hat wohl so ein bisschen, ich habe das nicht ganz klar rausbekommen, ich habe aber ein paar Quellen, die ich euch da reinpacke, wo das drinsteht, hat das ein bisschen begründet, so nach dem Motto, da könnten irgendwie die Söhne von Lübcke mit drin hängen mit ihren Unternehmen, die haben wohl Windkraftunternehmen, also hat versucht so ein bisschen Richtung Familie das Ganze zu schieben. Und es sollten auch noch mal Funkzellendaten überprüft werden von 2 Zeugen, die am Tatort gewesen sein könnten. So, da gab es ein bisschen Ärger dann mit dem Richter, der daraufhin den Stefan E. fragte, ob das denn abgestimmt wäre mit ihm, diese Anträge. Und der sagte nein. Und dann stelle ich jetzt erstmal die erste Frage an Daniel. Wäre das ein Problem? Muss ich das mit meinem Mandanten alles abstimmen? Nee. Rechtlich gesehen erstmal.
Also rechtlich muss ich das natürlich nicht. Aber ich bin schon also es gibt ja zwei Sachen. Also als Verteidiger hat man ja eine Doppelrolle. Die eine Sache ist, man ist auf der einen Seite unabhängig vom Mandanten. Man muss sich also da nicht komplett vor den Karren spannen lassen. Ja. Auf der anderen Seite muss man den halt auch verteidigen. Mhm. Und deswegen, ich finde auch die Frage vom Richter schwierig. Was interessiert das denn? Denn Stefan E. kann ja auch sagen, es ist nicht mehr abgestimmt worden. Man muss vielleicht mal zu der inhaltlichen Begründung. Aber erstmal kann ich natürlich auch einen Beweisantrag stellen, wenn das mein Mandant nicht will. Der könnte halt auf die Idee kommen, mich dann loswerden zu wollen. Und ich sag mal, also wenn das ein verständiger Mandant ist, ist das eigentlich nicht möglich. Also es gibt nun auch Mandanten, so in einem Sicherungsverfahren, wo die Leute sich auf der Anklagebank angeregt mit den anderen Leuten unterhalten, die da sitzen, die leider kein anderer sehen kann. Mhm. Ja, wenn man da jetzt nicht jeden Beweisantrag mit dem abspricht, sondern einfach mal das Beste dafür macht, das ist dann wohl so. Es gibt auch Mandanten, die sind so aufgewühlt oder anders irgendwie so problematisch, dass man mit denen nicht alles absprechen muss und kann. Oder die vertrauen einen so weit, dass sie sagen, sie machen das schon. Aber für einen, und das muss man aber sagen, Stefan E. ist ja jetzt ja offensichtlich kein Vollidiot, sondern halt ein verständiger Mensch, der bestimmte Entscheidungen aus verschiedenen Gründen getroffen hat. Mit dem muss man natürlich sowas absprechen.
Genau. Genau, das E. hat dann aufgrund dessen entschieden mit seinem jetzt noch verbliebenen Anwalt, Herrn Kaplan, über den haben wir auch schon gesprochen in der Folge 20, die Entpflichtung von Herrn Hannig zu beantragen, das ist auch durchgegangen. Das Ganze läuft übrigens über Paragraph 143a StPO, das ist der Verteidigerwechsel. Da kann man nämlich die, da kommt Daniel, erzählt er gleich nochmal, was zu die Bestellung eines Pflichtverteidigers aufheben in Absatz 2, Nummer 3, nämlich dann, wenn das Vertrauensverhältnis zwischen Verteidiger und Beschuldigtem endgültig zerstört ist. So. Wer sich erinnert, ich glaube, wir haben nicht damals drüber gesprochen, weil der NSU-Prozess, ich weiß es nicht, ob wir drüber gesprochen haben, im NSU-Prozess war das nämlich auch ein Thema, da wollten beide Seiten irgendwann mal gegenseitig sich loswerden, nämlich also die ersten drei Anwälte, die Frau Zschäpe hatte, da ist es nicht durchgegangen. Aber hier.
Ja, das ist auch eine unterschiedliche Prozesse dazu gewesen.
Das stimmt.
Entschuldigung, also das, willst du sagen?
Was wolltest du denn sagen?
Ja, also Kaplan, also das ist jetzt der Verteidiger, der übrig geblieben ist, der ist ja von Anfang an dabei.
Fast, ja.
Fast? War der die ersten...
Also Hannig war jetzt ein Jahr dabei und Kaplan 7 Monate.
Aber, also jetzt in der Hauptverhandlung meinst
du? Ja, in der Hauptverhandlung, ja. Ja.
Also anscheinend ist es in der Hauptverhandlung. Das ist gar nicht so untypisch, dass erst mit der Hauptverhandlung ein Verteidiger auftritt oder eine Verteidigerin. Oder aber, dass das... innerhalb des Ermittlungsverfahrens sich verändert oder wechselt oder dass noch jemand dazukommt. Aber entscheidend ist halt, dass in der Hauptverhandlung von Anfang bis Ende quasi ein Verteidiger dabei ist oder zwei, die sich abwechseln oder so. Aber was natürlich schwierig ist, wenn, und das war der Unterschied zum NSU, beim NSU waren ja quasi zuerst drei drin, die sind dann rausgedrängt worden durch andere, dann wollten beide, also wollten die, die drin waren und Frau
Zschäpe.
Wie heißt sie denn? Zschäpe, genau, es ist wirklich warm. Bertha Zschäpe wollten die sich ja loswerden und haben gesagt, nee, du musst schon von Anfang bis Ende verteidigen. Und das ist natürlich dann auch ein Beispiel, die mussten dann ja weiter Anträge stellen. Jetzt hat Frau Zschäpe ja mit der nicht mehr geredet, also mussten die ja trotzdem Anträge stellen. Deswegen, und wie gesagt, Kaplan, also er hat ja einen Verteidiger, Herrn Kaplan, der die ganze Zeit mit durchverteidigt, Herr E., und dadurch ist er ja erstmal nicht, also dadurch ist das erstmal kein Problem, einen zusätzlichen loszuwerden, in Anführungsstrichen, weil dadurch nicht seine Rechte geschmälert werden.
Ja.
Ja. Vielleicht noch mal eine Nachfrage. Hat er die jetzt nicht tatsächlich gestellt oder wollte er die stellen?
Er wollte die stellen. Die Anträge. Ich meine, er hat die nicht gestellt. Genau. Also es gab da wohl ein bisschen Eklat dann, weil eben der Richter dann fragte, ist das abgesprochen? Und der Van Eder nein sagte und dann ist das wohl. Also, bin mir nicht ganz
halt
sicher.
So ein bisschen.
So.
Wirkt halt so ein bisschen nach außen, wie bei Hannig halt immer, wenn man der öffentlich auf, also sie kennen den persönlich nicht. Ich habe eben auf seiner Homepage geguckt, ganz großes Kino nicht. Also die Frage, die sich halt bei Hanni stellt, den haben wir schon mal, der ist so ein Pegida-Anwalt und ich sag mal so ein Nazi-Szene-Anwalt. Er möge mich abmahnen, wenn das nicht so ist, aber ja, ich meine damit, er vertritt häufiger Menschen, die sich aus dem rechtsextremen oder rechten Spektrum zuordnen lassen und scheint das halt auch mit einem ganz besonderen Werf zu machen, nämlich wenn man sagt, naja, es gibt hier irgendwie, also man muss sich das vorstellen, es geht um die Tötung von Herrn Lübcke und jetzt versucht man zu beweisen, dass irgendwas mit den Söhnen und irgendwelchen Mauscheleien ist. Welches Ziel ist das denn dann? Dann kann ja nur das Ziel sein zu sagen, eigentlich, ich möchte hier den Zweifel säen, dass unter Umständen nicht mein Mandant das war, sondern dass der getötet wurde quasi, tja, warum denn jetzt eigentlich? Mhm. Ne? Also von den eigenen Söhnen, in Auftrag der eigenen Söhne, von Leuten, die irgendwas mit diesen Mauscheleien zu tun hatten. Also es wird ja versucht, auf Kosten der Familie des genau. Opfers zu sagen, das kann man natürlich machen, da muss man sich halt überlegen, was halt Phase ist und das ist natürlich aber schwierig. Also wäre das, aber es ist halt schwierig in so einer Situation, wo ja, wenn ich das nicht verstanden habe, eigentlich nur diskutiert wird, wer von den beiden hat geschossen und war es ein Versehen oder nicht. Dann braucht man halt auch nicht irgendwelche Leute, also da braucht man nicht irgendwelche Dritten mit reinziehen, ne?
Nee, das stimmt.
Jetzt wissen wir aber natürlich nicht, was er eh sagt. Vielleicht sagt er eh in Wirklichkeit, weiß gar nicht.
Er hat sie übrigens eingebracht und hat sie dann nach einer Pause wieder zurückgezogen.
Ah, also hat er sie gestellt, alles klar. Deswegen hat mich auch gewundert, wo man so genau weiß, was er stellen würde. Weil ich sage ja vorher nicht, nee, das alles stimmt. Klar, er hat sie wieder zurückgezogen. Ja, das hat ihn dann wohl auch nicht gerettet.
Nee, offensichtlich nicht. Die Frage, die ich Daniel noch stellen möchte, was ist denn eine Pflichtverteidigung und warum hat Stefan eh eine?
Also, anders als im US-Recht, ihr kennt das aus dem Fernsehen, wenn sie sich keinen Anwalt leisten können, wird ihnen vom Staat eingestellt. So ist das in Deutschland nicht. In Deutschland ist es so, dass es eine sogenannte notwendige Verteidigung gibt nach 140 StPO. Und die bekommt man, wenn bestimmte Kriterien vorausgesetzt sind. Ich sag mal abstrakt, wenn du entsprechend hoch verknackt werden könntest, also verurteilt werden könntest, oder aber die Sache irgendwie kompliziert ist. Und zu kompliziert ist auch, wenn du irgendwie eingesperrt bist, ja. Also da gab es auch eine Reform im letzten Dezember, die mal eine gute Reform ist, finde ich, weil dort ein bisschen mehr klar wurde, wann man einen Verteidiger bekommen soll. Auch häufiger ist, das kommt alles aus dem europäischen Recht. Also, man bekommt immer dann einen Pflichtverteidiger, oder anders, so läuft es nicht. Man benötigt einen Verteidiger, wenn bestimmte Kriterien voraus sind. Man kann selber einen wählen, ja. Also, Laura wird morgen auf offener Straße verhaftet und sagt, Daniel verteidigt mich. Ich sage, jo, ich verteidige Laura. Dann brauchen wir keinen Pflichtverteidiger. Mhm. Ne? Dann kann es irgendwann sein, dass ich beigeordnet werde. Beiordnen bedeutet, dass ich quasi offiziell Pflichtverteidiger werde, wenn ich irgendwie zum Beispiel Faxe mache und sage, naja, also ob Laura sich jetzt bis zum Ende meiner Dienste leisten kann, ne? Die ist ja auch nur Studentin, ja. So, dann zum Beispiel könnte das passieren, oder wenn ich es beantrage, oder. Und der Katalog, ich habe jetzt mal nur Ausrufe, es gibt halt Katalog, wo drin steht, wenn du im Gefängnis bist und so weiter, dann musst du einen Pflichtverteidiger bekommen und die notwendigen, oder die, dann brauchst du einen Verteidiger und bekommst einen Pflichtverteidiger beigeordnet, wenn du keinen hast. In dem Fall ist es so, wenn du nicht vom Amtsgericht beim Einzelrichter angeklagt wirst, ja, dann benötigst du einen notwendigen Verteidiger. Oder eine notwendige Verteidigung. Bedeutet, alles, was bis 2 Jahre Straferwartung ist, ja, wird beim Einzelrichter angeklagt. Das ist der Kadi, sagt man in manchen Bereichen noch. Ne? Komm, jetzt gehe ich mit dir vom Kadi. Also der Amtsrichter oder die Amtsrichterin, eine Person, die kann bis 4 und soll bis 2. Und wenn man mehr als 2, aber unter 4 Jahre Straferwartung hat bei der Anklage, dann wird man angeklagt zum Schöffengericht. Eine Richterin oder ein Richter, Berufsrichter und 2 Schöffinnen oder 2 Schöffen oder gemischt. So, das heißt 3 Richter, die geben 2 bis 4. Und sobald dort eine Anklage stattfinden soll, ja, zu erwarten ist, also wenn man mal Pi mal Daumen darüber peilt, also sagt, es könnte hier mehr als 2 Jahre werden, dann ist ein Fall der notwendigen Verteidigung, das heißt, der braucht einen Anwalt. Und wenn man dann halt keinen vorweisen kann, oder wenn man sagt, ich möchte, dass er beigeordnet wird, warum auch immer, zum Beispiel, weil ich mir keinen leisten kann, dann gibt es einen Pflichtverteidiger. Hier wird vom Oberlandesgericht verhandelt, weil es ein Terrorprozess ist, ja, also das ist Terrorismus, wenn man aus politischen, also so wird das ist gesehen, deswegen ist vom Oberlandesgericht angeklagt, deswegen an der Stelle Deswegen, es wird auch ein Verbrechen angeklagt. Ein Verbrechen ist immer, wenn man mehr als ein Jahr Freiheitsstrafe für eine einzelne Tat erwarten, in der Mindeststrafe ist und Überraschung, Mord wie Totschlag, wie, na gut, fahrlässige Tötung wird es hier nicht werden, aber Mord wie Totschlag wird tatsächlich, ist natürlich ein Verbrechen. Wenn man jetzt sagt, Moment, hast du nicht gesagt 2 Jahre? Ja, aber ich kann ja zum Beispiel 5 oder 6 Taten veranstalten, wo ein Jahr mit dem Top ist. Ein ganz klassisches Beispiel ist Subventionsbetrug. Hartz-IV-Betrug. Mhm. Ne? Also wenn ich irgendwelche Sachen nicht angebe und mehrfach Hartz-IV bekomme, dann ist das immer, also mehrere, und wenn ich das mehrfach mache, zum Beispiel mehrere Monate lang, dann ist das jeweils ein einzelner, mit bestimmten Gründen jeweils ein einzelner Betrugstatbestand, dann sind es 6 Monate für den ersten, das ist ein gewerbsmäßiger Betrug, weil man ja auf Dauer Geld bekommen möchte. Für den zweiten sind es nochmal 6, für den dritten 6 und spätestens dann, ja, könnte es sein, wenn es richtig schief läuft, dass man dafür ein Jahr Freiheitsstrafe kriegt. Wenn man gut verteidigt ist, kriegt man es nicht, meldet euch. Dann kriegt man auch wahrscheinlich einen Pflichtverteidiger, weil man sagt, naja, es könnte jetzt hier irgendwie mehr als ein Jahr insgesamt rauskommen. In dem Fall, es gibt noch ein paar andere Sachen, wenn man in Untersuchungshaft sitzt oder da reinkommt oder aus anderen Gründen in einer Anstalt sich befindet, was für ihn ja alles stimmt, ne? Also er hat gegen ihn wird Untersuchung und er befindet sich in einer Anstalt, das sind auch Gründe. Und dann gibt's noch den Absatz 2 von 140. Ein Fall der notwendigen Verteidigung liegt auch vor, wenn die Schwere der Tat, der Schwere der zweiten Rechtsfolge und so weiter. Und das wird grundsätzlich angenommen, wenn ein Jahr Freiheitsstrafe. Jetzt muss ich mal entschuldigen, weil jetzt habe ich oben mich Quatsch erzählt. Ich habe nämlich gerade das Verbrechen und genau Verbrechen und ich bin auch kaputt. Ich habe gerade das Fenster zugemacht und
ich habe ein Fußbad.
Ein Fußbad. Ja, ich brauche sowas. Also was ich gerade erzählt habe, ist alles richtig. Wenn ich mehr als ein Jahr habe, aber das ist Absatz 2, ja. Also wenn ich mehr als ein Jahr Strafverwartung habe, dann Absatz 2. Ein Fall der notwendigen Verteidigung liegt auch vor, wenn die Schwere der Tat. Da sind wir dabei. Oder wenn auch der Widerruf einer Bewährung. Es ist heute echt schwierig. Ein Bewährungswiderruf im Raum steht, wo auch ein Jahr rauskommen kann. Also mindestens ein Jahr ist da. Und oben ein Verbrechen, das ist immer, wenn schon eine Tat über ein Jahr ist oder wenn es zum Schöffengericht angeklagt wird. Also dann gibt es auch, was ihr euch merken könnt. Im Zweifel immer erstmal beantragen und zweitens kann man sich halt merken, wenn es über ein Jahr gibt oder besonders schwer ist eine Tat, dann gibt es immer einen Pflichtverteidiger. So. Gibt verschiedene Typen von Pflichtverteidiger, gibt richtig gute Pflichtverteidiger und es gibt Leute, die machen sehr viel Pflichtverteidigung. Mhm. Ja, also es gibt Leute, die werden ständig vom Gerichtspflicht zum Pflichtverteidiger benannt. Da gibt es natürlich auch sehr gute Kollegen und es gibt natürlich Kollegen, die das dann besonders einfach machen fürs Gericht. Kann sich ja jemand mal melden, der das macht. Können wir mal diskutieren. Nein. Also, was mein Tipp wäre, holt euch einen Pflichtverteidiger, der nicht vom Gericht kommt, holt euch einen Pflichtverteidiger, den ihr euch ausgesucht habt, weil ihr dann sicher sein könnt, also der versucht euch wenigstens irgendwie zu überzeugen, dass er gut war. Weil ihr ihn ja weiterempfehlen könntet, der vom Gericht, der euch gestellt wird, da wisst ihr nicht, ob das wirklich guter ist, weil der Richter Bock hat auf einen guten Verteidiger oder ob das jemand ist, wo der Richter Bock hat oder die Richterin auf jemanden, der wenig Ärger macht. Deswegen mein Tipp immer selber so.
Okay, gut. Dann war's das auch schon zu dem Thema. Also er hat jetzt nur noch einen Anwalt, aber ich glaube, damit ist er schon auch ganz gut beraten.
Ich glaube, Herr Kaplan hat's drauf. Also ich glaube, das ist schon jemand, der weiß, was er macht.
Würde ich jetzt auch sagen. Wir kommen zum zweiten Thema im Lübcke-Prozess und das ist die Videoveröffentlichung. Ich weiß nicht, wie viral das gegangen ist. Man befindet sich ja manchmal auch in so einer kleinen Blase. Aber es ist tatsächlich so gewesen, dass die erste Vernehmung von Stefan E. von der Polizei, wo er auch im letzten Jahr, wo er die Tat auch ziemlich vollumfänglich wohl gestanden hat, was er dann später widerrufen hat. Aber diese erste Vernehmung, die auch sehr lang ist, ja, Daniel meldet sich.
Ganz kurz, ich glaube, wir müssen aufgrund der Hörbarkeit der einzelnen Folgen noch einmal ganz kurz überschlagen, erzählen, worüber wir uns unterhalten. Also, Lübcke, Walter, Regierungspräsident,
CDU-Mitglied. Das habe ich doch erzählt am Anfang.
Hast du das am Anfang gesagt? Ja. Es ist einfach zu heiß. Getötet von jemand, okay,
ja.
Dann entschuldige ich. Also ich merke echt, dass es intellektuell den Bach runtergeht. Es ist echt wirklich schlimm.
Genau, also Stefan E. wurde letztes Jahr aufgrund dieser Tat verhaftet und vernommen. Und es gibt ein Video dieser ersten Vernehmung, in dem er die Tat vollumfänglich gestanden hat, was auch irgendwie 4 Stunden lang ist oder so. Dieses Geständnis hat er später widerrufen. Inzwischen hat er nochmal gestanden. Das ist jetzt aber nicht so relevant. Haben wir in Folge 20 schon zum Teil mal drüber gesprochen. Dieses Video ist inzwischen, das ist in der Gerichtsverhandlung schon mal vorgespielt worden. Irgendwer hat es durchgestochen und es ist gelandet bei einem öffentlich-rechtlichen Sender beziehungsweise bei einem YouTube-Kanal eines öffentlich-rechtlichen Senders. Ich werde den jetzt nicht nennen. Ihr könnt im Zweifel alle selber googeln, aber ich möchte das eigentlich nicht. Und der hat das veröffentlicht. So. Weil mit der Begründung, das wäre ein Dokument der Zeitgeschichte und deswegen sei das wichtig und soll sich auch jeder selber ein Bild davon machen können. Von dem Typen, von der Tat, von allem. Und jetzt habe ich mir so ein paar Fragen dazu aufgeschrieben, die würde ich gerne mit Daniel, sofern er noch nicht völlig dem Hitzekollaps erlegen ist.
Vielleicht noch ein Detail. Ja. Es ist eigentlich mittlerweile vorgesehen, dass bei Tötungsdelikten die polizeilichen Vernehmungen mit einer Kamera aufgezeichnet werden. Das ist mittlerweile vorgesehen. Mhm. Ich habe gerade einen Fall da am Wickel. Da hatte man dann leider in zwei deutschen Großstädten, in einem soll es passiert sein, im anderen ist die Person dann irgendwie bei der Polizei gewesen, dass man es in beiden deutschen Großstädten leider kein Videosystem gerade da hatte. Ach, so, ne? Also so viel zum Thema Hippopura, die deutsche Polizei. Also das ist mittlerweile vorgesehen, man soll das aufzeichnen, hat alles Vor- und Nachteile. Vorteil ist, die Cops, es ist sehr warm, ne? Also die Cops können nicht irgendwie nur das aufschreiben, was ihnen passt. Nachteil ist, wenn halt der Anwalt nicht dabei ist, aus welchen Gründen auch immer, oder die Anwältin, dann reden die Leute halt irgendein Zeug und man kriegt sie nie wieder weg. Ne? So ist das so. Also, das halt daran, dazu. Und jetzt die Fragen.
Genau, ich habe mir dazu ein ganz interessantes Video angeguckt, das packe ich in die Shownotes von Annette Rammelsberger, die ist Redakteurin bei der Süddeutschen, die hat den NSU-Prozess zum Beispiel begleitet, die begleitet auch jetzt den Lübcke-Prozess, meine ich, und den in Halle, bin nicht ganz sicher. Aber die ist auf jeden Fall Gerichtsreporterin und mit der habe ich mir ein Video angeguckt. Vielleicht hat man eben rausgehört, dass ich das etwas problematisch finden könnte. Aber was könnten die Probleme sein? Könnte es vielleicht die Zeugen beeinflussen, die jetzt noch aussagen müssen? Wir sind ja erst an Tag 7, es sagen noch ein paar Leute aus. Wäre das vielleicht ein Problem, Daniel?
Auf jeden Fall. Es ist im Strafprozess so, dass die Leute, die später noch als Zeugen aussagen müssen, und sollen oder aussagen überhaupt, dass die vorher nicht im Gerichtssaal sitzen dürfen. Mhm. Ja? Weil, ist ganz einfach, ne, wenn ich werde jetzt angeklagt, Laura und ich gehen abends durch die Gegend und ich soll da jemanden verprügelt haben, als blödes Beispiel, und dann sitzt Laura sich mal hinten rein, hört sich mal die erste halbe Stunde vom Prozess an, dann kommt das vermeintliche oder tatsächliche Opfer und sagt, ja, ist der Richter ist, oder Frau Richter ist wie folgt gewesen, bla 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 bla. Und Laura sitzt sich hin und kann sich schon mal in aller Ruhe überlegen, wie ihre Geschichte ist, dann, um mich rauszuhauen. Ne? Das ist so das einfachste Beispiel. Laura soll ja quasi unbeleckt da reinkommen in diese Situation und sagen, also aus meiner Sicht ist es so und so gewesen und nicht wissen, was die anderen schon erzählt haben. Da gibt's wenige Ausnahmen von, das sind insbesondere Angehörige. Ne? Also wenn man Nebenklagevertreter ist, gehen wir mal davon aus, irgendwie das eigene Kind wird umgefahren oder so aus Versehen getötet oder absichtlich, dann muss man natürlich nicht erst 2-3 Verhandlungstage warten, bis man selber dann aussagen kann, sondern dann darf man dann schon vorher drin sitzen.
Also hier in dem Fall die Familie von Lübcke, die Frau.
Genau, und also wenn natürlich irgendwann die Söhne aussagen, die sie den gefunden haben, ich meine, das war so, dass irgendwie einer der Söhne den gefunden hat, dann muss der nicht erstmal noch 2 Wochen warten oder 20 Verhandlungstage warten, der kann halt sich daneben setzen. Und natürlich, das plant man dann ein. Das muss man hier aber auch einplanen jetzt. Ne? Also wenn so ein Video raus ist, kann man aber auch einfach fragen, haben Sie das Video gesehen? Ja, gut, dann wissen wir, dass Sie es gesehen haben. Haben Sie es nicht gesehen? Jo, nö, dann wissen wir es auch. Die Leute können nicht immer lügen, aber Menschen können vor Gericht immer lügen. Ja. Aber das ist natürlich ein Problem, dass wenn die Leute sich das angucken, das ist aber bei solchen Prozessen ganz grundsätzlich der Fall, wenn die Leute da sitzen und fragen, ja, woher wissen Sie denn, wie das so war? Naja, habe ich halt in der Zeitung gelesen, ne? So, oder habe ich, das ist natürlich einmal, habe ich in der Zeitung gelesen, da hat natürlich keiner, habe ich auf Bild plus Bums gelesen, sondern, oder wo die Leute sich sonst so rumtreiben, oder habe ich auf web.de, was ein Kumpel bei mir auf Facebook geschrieben, Leute sagen immer, habe ich in der Zeitung gelesen. Aber das ist natürlich so, dass die Leute das sich angucken, ne? Insbesondere die Zeugen, die dann irgendwie interessiert sind, ja, ne?
Gut, erstes Problem. Verletzt es die Persönlichkeitsrechte des Angeklagten?
Ja, aber sicher.
Warum? Also ich könnte doch argumentieren, es wird ja sowieso über ihn berichtet. Es gibt Zeitungen oder Medien, die seinen Namen ja auch voll ausschreiben, die auch ihn unverpixelt zeigen. Was ist an dem Video jetzt da was anderes?
Da kriege ich das gerade durcheinander mit dem Ding in Halle. Wo war denn das, wo der Verteidiger am ersten Tag erklärt hat, dass er unverpixelt und mit vollen Namen genannt werden darf.
Das weiß ich nicht, ob ich glaub, das so Halle, war. Ne? Ich kann aber sonst was dazu sagen.
Ja.
Wenn du ja. kannst aber trotzdem ja, ja. mal deine Meinung erstmal dazu
ja, teilen. Ja, also natürlich. Also es kann ja sein, dass er jetzt lebenslang kriegt. Der muss ja aber anschließend auch noch ein Leben haben, ne?
Also wäre es anders, wenn er jetzt gesagt hätte, also es ist wohl so, er hat es glaube ich nicht offen gesagt, aber er ist vor Gericht immer offen aufgetreten. Also er hat sich jetzt keinen Aktenordner vorgehalten oder so. Es gab wohl auch keine, das meinte zumindest Frau Rammelsberger, es gab wohl auch keine Hinweise der Verteidiger, dass man bitte den Namen irgendwie nicht ausschreiben soll oder dass man da irgendwie so.
Braucht man auch nicht. Darf man ja nicht, ist ja auch höchstrichterlich geklärt. Ich muss ja nicht jedes Mal einen Zettel hochhalten, bitte nur den Vornamen.
Gut, das ist gut zu wissen. Aber gut, also der ist ja medial bekannt. Was ist denn der Unterschied jetzt zwischen dieser Berichterstattung und diesem Video?
Ja, also die Sache ist, du wirst da ungeschützt irgendwann von der Polizei abgeholt, in irgendeinen Raum gesteckt, da sitzen dann irgendwelche Vernehmungsbeamten, in dem Fall sicherlich auch nicht die von der Polizeioberdirektion Buxtehude Süd 2, sondern eher von vom LKA oder BKA vor dir und sagen, so Herr E., wie war denn das? Sie haben ja den guten Herrn Lübcke erschossen. So, und dann stellen die natürlich die richtigen Fragen und dann erzählt er, ist natürlich unter wahnsinnigem Druck und ist vollkommen ungeschützt. Und das ist natürlich kein Moment, wo er jetzt sich überlegt, naja, gebe ich jetzt mal ein Interview auf YouTube. Das ist halt ein Unterschied. Und ich würde schon sagen, dass das ein Unterschied sein muss, wie ich sowas halt ermögliche. Dass ich sage, also meine Persönlichkeitsrechte umfassen ja auch, dass ich entscheiden kann, wer was sieht im begrenzten Rahmen. Und das ist ja erstmal der erste Schritt. Der zweite Schritt ist, es einfach auch geschützt. Deswegen ist es halt auch geschützt, also eine Ermittlungsakte darf ich ja nicht einfach veröffentlichen. Das ist das Erste, was alle meine Mandanten unterschreiben, schon bei der Mandantenaufnahme, die kriegen alle die Ermittlungsakte, aber die darfst du natürlich nicht weitergeben. Und das gilt natürlich auch für alle anderen Beteiligten. Du kannst nicht einfach irgendwelche Sachen veröffentlichen. Dagegen spricht natürlich auch bei den Persönlichkeitsrechten, dass es natürlich ein Dokument der Zeitgeschichte ist. Könnte sein, dass es historisch quasi sinnvoll ist, dass das Teil der historischen Aufzeichnung wird. Um einfach zu verstehen, wie Nazis, so er denn einer gewesen ist und das gewesen sein sollte, sich dahin entwickeln, dass sie irgendwann abends auf deiner Terrasse stehen und dich erschießen. Also kann sein, dass es ein Eingriff ist, dass sie gerechtfertigt ist, das greife ich schon ein bisschen vor, aber erstmal will ich sagen, du kannst nicht einfach, also es gibt ja auch andere Bilder aus Ermittlungsakten. Leute, die nackt oder halbnackt fotografiert werden. Leute, die intimste Sachen über ihr Sexual- oder Privatleben erzählen. Ne, das ist jetzt, glaube ich, da alles nicht der Fall.
Nee, aber es soll wohl schon, da kommen wir gleich noch zu einem anderen Punkt, es soll wohl schon auch ein sehr, also ohne jetzt irgendwen in Schutz nehmen zu wollen oder so, aber ein emotionales Video auch gewesen sein. Also der war in dem, also es ist nichts, also es ist schon auch eine Intimität irgendwo. Also es ist so, der saß da 4 Stunden, hat das sehr anschaulich, ich habe es nicht gesehen, das möchte ich dazu sagen. Ich weiß das nur aus den Berichten. Hat das sehr anschaulich wohl auch erzählt. Also es ist wohl auch sehr, sehr emotional.
Ja gut, emotional, also ich sag mal, wenn jemand dabei stirbt, das ist immer emotional, ne?
Ja, aber du kannst es ja so oder also so erzählen. Also du kannst ja damit also Leute, auch als Täter so oder so umgehen. Oder als mutmaßlicher Täter.
Ja, also meine Erfahrung ist, wenn Leute Menschen schwer verletzen oder gar töten, da ist, oder fast töten, das ist ja auch eine Information, dass das Leute schon erheblich traumatisiert, ne? Oder traumatisieren kann.
Ja, genau. Und ist das dann eine
Situation? Also, die Leute gehen halt hin mit irgendwelchen Plänen und dann passiert halt irgendwas und dann sind die halt ganz, dann ist er ja wirklich tot und so, ne? Da sind die Leute ja gar nicht auch vorbereitet.
Aber ist das dann eine Situation, die ins Internet gehört?
Nee, ich glaube das nicht.
Gut.
Also, ich glaube, dass das ein historisches Dokument ist und da müsste man sich halt mal überlegen, wie man da, aber das, ich weiß es nicht. Also, ich glaube, Also bei mir schlagen da 2 Herzen in der Brust. Auf der einen Seite sage ich, also für den Angeklagten geht das gar nicht. Nicht nur, weil er ein fairer Prozess, das kann man, glaube ich, vielleicht alles auffangen. Aber es ist ja ein historisches Dokument. So, und die Frage ist auch, wie man mit solchen historischen Dokumenten umgeht. Ich glaube, deswegen wäre meine Lösung, solche Videos gehören halt nicht in Schredder, sondern solche Videos gehören halt in Archive und gehören dann nach einer gewissen Zeit freigegeben. Mhm. Ja? Jetzt sowieso geheime Regierungsunterlagen so, aber ich glaube schon, dass das auch, oder vielleicht auch zu Forschungszwecken wahrscheinlich auch früher, ich glaube, es ist schon wichtig zu verstehen, wie solche Leute, also immer unterstellt, ich habe das jetzt verstanden, er hat das so gestanden, also und gehe mal davon aus, dass es kein taktisches Geständnis ist, sondern dass es ein von dem wesentlichen Kern getragenes Geständnis ist, also der Stefan E. marschiert da los, zu zweit oder allein, weiß ich nicht, und tötet einen Kommunalpolitiker, ja, weil der sagt, haut doch ab aus Deutschland, wenn es euch nicht passt, dass wir Menschen, die woanders getötet werden, aufnehmen. So, das muss ja aber irgendwie verstanden werden. Das ist jetzt eine strafrechtliche Situation, wo es nur darum geht, um die Rechte des Angeklagten und was die Gesellschaft mit ihm jetzt macht. Aber danach gibt es ja, glaube ich, schon noch was, dass eine Gesellschaft sich überlegen muss, wie zur Hölle gehen wir damit um?
Ja, aber im Zweifel ja nicht fair. Also, weißt du,
wenn es auf YouTube ist, ist es halt alles doof.
Ja, also wenn wir uns so ein Video angucken, unabhängig davon, ob wir das gut finden, wobei, glaube ich, schon durchgekommen ist, dass wir das nicht so gut finden, wir können das ja mit einer gewissen professionellen Distanz und mit einer professionellen Wertung auch angucken. Der gemeine YouTube-Zuschauende schreibt drunter, juhu, und bloß für immer wegsperren und so. Ob das zielführend ist? Nein, ich finde es nicht zielführend. Weil, also da geht es ja im Zweifel nur über Emotionen.
Aber auch,
da guckt sich ja keiner dann mal
das. Bei uns, was haben wir denn da für ein professionelles? Also wenn ich jetzt sage, ich möchte mal sehen, wie das LKA oder BKA in Hessen oder wo immer das war, arbeitet, okay. Du jetzt, wenn du sagst, ich will auch mal solche Leute verteidigen oder verurteilen, ja. Okay. So zu Ausbildungszwecken.
Genau, ja.
Darüber hinaus wäre, also ich habe es mir auch nicht angeguckt, weil ich einfach. Also erstens habe ich die Zeit nicht. Also ich habe 4 Stunden da, irgend so einen Typen anzugucken. Dann müsste mir schon mal jemand eine Best-of-Zusammenfassung schicken. Dann habe ich einfach, also weiß nicht, ich habe einfach genug eigene Videos. Also jetzt nicht von mir, sondern, also, ne. Aber das lässt sich sagen. Aber, also ich habe schon das, also ich fände das, also ich glaube, ich bleib dabei, sowas gehört nicht zeitnah veröffentlicht. Schon gar nicht auf YouTube und auch, also das gehört sich nicht, so, weil es einfach gibt Persönlichkeitsrechte, wir kommen gleich zu so ein paar anderen Sachen noch, aber die Persönlichkeitsrechte überwiegen da und vor allen Dingen auch die Rechte in der Verteidigung, also sowas, warum denn während des Prozesses, warum denn nicht danach, ja, so, wenn das rechtskräftig ist.
Ja, weil man halt jetzt noch die Leute kriegt, weil jetzt alle das beobachten.
Ja, das weiß ich nicht, ich habe mich nicht auseinandergesetzt, warum die das gemacht haben.
Gut.
So, du hast ja noch ein paar weitere Punkte.
Genau, ist es nicht auch eine weitere Bühne für den Angeklagten? Das ist ja gerade bei rechtsextremen oder rassistischen Taten so ein Ding. Ich weiß, dass, also in Neuseeland sind die
politischen
da ja sehr...
Taten ganz grundsätzlich.
Was?
Bei politischen Prozessen ganz grundsätzlich.
Ja, aber es passt.
Ich bin neulich aus dem Landgericht gekommen, da stand da die Linke vor der Tür und hat irgendwie demonstriert wegen dem Prozess. Das war sicherlich auch, also kenne ich die Details nicht, das war natürlich auch ein politischer Prozess.
Stimmt.
Ja. Also
was ich sagen wollte dazu, ich weiß, in Neuseeland haben die das damals bei dem Attentäter von Christchurch, da war das relativ fix so, da durfte der Name nicht genannt werden, da durfte auch das Foto nicht veröffentlicht werden, weil man verhindern wollte, dass es A, Nachahmer gibt oder B, überhaupt dem Täter irgendeine Art von Bühne, weil die Leute wollen ja eine Bühne, die sitzen sich ja im Zweifel, wie das auch in Halle passiert ist, eine Kamera auf und wollen das, streamen das und wollen aller Welt zeigen, was sie da veranstalten. Ist das nicht damit auch so? Also bietet man dem
ja,
nicht mehr...
Ich glaube, ja? Die Gefahr besteht. Ich weiß aber nicht, ob wir dann hier im falschen Prozess sind. Weil ich habe das nämlich so verstanden, dass der eh jetzt eigentlich nur noch, also dass die Show für den eh vorbei ist.
Hm.
Also anders als diesen bei diesen Spezialisten da aus Halle. Bei dem ja, ich meine, das war nämlich genau da, dass der Verteidiger gleich im ersten Mal, sie können ja vollen Namen und Bild zeigen und so, und der grinst dahin und versucht noch im Gerichtssaal irgendwie zu erklären, warum das eine gute Idee war, was er da so getrieben hat, ist das ja bei Herrn E. offensichtlich anders.
Mhm.
Für den, also die Bühne ist für den vorbei, der will jetzt, seine Bühne ist jetzt der Gerichtssaal und der Knast und aus beiden will er möglichst schnell wieder raus. Also deswegen weiß ich nicht, ob das in dem Fall... insbesondere, also ich habe da auch ein bisschen was zu gelesen, so glorreich scheint ja auch die ganze, dieses Geständnis nicht zu sein. Mhm. Ne? Anders jetzt, als wenn du das selber drehst und sagst, anschließend dich verteidigst und dir sagst, es war alles super und Juden gehören getötet. Das ist, glaube ich, im Wesentlichen das, was verklausuliert der Angeklagte in Halle da von sich gibt. Ja. Das ist vielleicht auch nochmal so ein Hinweis, fällt mir gerade auf. Wir reden heute insgesamt über 3 rechtsextreme Terror, also wahrscheinlich rechtsextreme Terrortaten in Deutschland. Was ist hier eigentlich gerade los, ne? Aber, also NSU, ja. Halle und Lübcke. Aber da nochmal zurückzukommen, also ich glaube, dass das in dem Fall nicht so ist, aber ganz grundsätzlich besteht natürlich die Gefahr. Wenn du so einen Quatsch veröffentlichst, ja. Dann kannst du natürlich dich auch zum, aber wenn, so habe ich das Video nicht verstanden, das, was ich darüber gehört habe.
Wie ist das mit den Angehörigen? Ist das nicht auch für die Angehörigen? Muss man auf die nicht auch Rücksicht nehmen, wenn man sowas zugespielt
Von hat? Herrn E. oder von Herrn Lübcke?
Das ist die spannende Frage tatsächlich. Sowohl als.
Ja, würde ich auch mal sagen.
Ich glaube, das muss man trennen. Müssen wir.
Gemeint sind, glaube ich, so wie ich dein Gesicht
interpretiert habe. Ja, aber du hast recht, auch auf die anderen Angehörigen. Deswegen sage ich auch die ganze Zeit Herr E. und nicht so.
Genau, also ich glaube, dass das für die Lübcke-Angehörigen nur ein i-Tüpfelchen ist. Ich kenne die aber auch nicht, ne? Also ich glaube, das ist halt, die kennen das Video und jetzt kennen es halt alle und.
Genau, jetzt kennen es halt alle. Also.
Weiß ich nicht, ob das für die schlechter oder schlimmer ist. Kann aber sein, dass das natürlich für die Sache schlimmer wird. Ist dann. Ja, ist halt despektierlich, ne? Ja, muss man halt nicht machen, denen geht's halt schon kacke genug. So, und deswegen halt auch solche Aktionen mit irgendwelchen Anträgen, jetzt seid ihr schuld mit eurem Unternehmen, ist halt so ein bisschen daneben. Ja. So, aber auch die Angehörigen von Herrn E. Das ist ja auch ein bisschen schade. Also, da würde ich jetzt auch mal sagen, ne? Müssen jetzt alle deine Arbeitskollegen und entfernteren Verwandten und Bekannten, die eh schon wissen, dein Sohn, dein Bruder, dein Vater, was auch immer, ich glaube immer, der ist auch Familie.
Ja, der hat Kinder.
Der hat doch Herrn Lübcke erschossen. So, ob das dann so ist oder nicht, interessiert die ja nicht, die sagen ja, die haben dann so. Und jetzt kommt dann auch noch irgend so eine Untergruppierung von irgendeinem öffentlichen Sender und liefert den Leuten auch noch einen Grund, sich 4 Stunden hinzusetzen auf YouTube und anschließend dich damit zu konfrontieren, was der gemacht hat oder nicht gemacht hat. Oder gesagt hat oder nicht gesagt hat. Und das bedeutet ja, dass du es dir inzwischen auch angucken musst, obwohl du da gar keinen. Also ich würde tatsächlich sagen, also für Angehörige ist das alles nicht so schön. Also auf beiden Seiten. Jetzt ist natürlich so, ist was anderes, wenn Papa lebenslang ins Gefängnis kommt, als wenn Papa nie wieder nach Hause kommt. Das heißt, es gibt natürlich immer, finde ich, auch Angehörige, also dass die Angehörigen sagen, von die auf der Opferseite, dass die einfordern, dass sie die so richtigen Opfer der Tat sind und die anderen nur so Beiopfer, das verstehe ich aus deren Sicht. Ich glaube aber, dass es eine Menge Taten gibt, die 2 Familien zerstört, mindestens.
Ja, natürlich.
Ne? Also das, ich weiß nicht, ob die Familie von Stefan E. für die ist ja das auch erstmal gelaufen, für eine ganze Zeit lang mit dem Glücklichsein. Ne?
Ja.
Also man lädt dann ja doch noch ein bisschen mehr Schuld als das eine Menschenleben auf sich.
Das stimmt. Kann das günstig sein für den Mitangeklagten?
Dafür kriege ich das Video nicht.
In dem Video
so verstanden,
hat er, dass er gesagt, er hat das allein gemacht. In der ersten Vernehmung.
Ja, natürlich. Also die Prozessteilnehmer kennen das ja schon, das Video.
Genau.
Aber es kann jetzt natürlich schon sein, dass ich so eine Presseberichterstattung und Zeugenbeeinflussung und so weiter einstellt, die am Ende dazu führt, dass es so allgemeiner Common Sense wird in der Presse und sonst wo, dass das Herr E. alleine war. Und dann sagen natürlich alle Richterinnen und Richter davon, lasse ich mich doch nicht beeinflussen. Das glaube ich aber nicht. Ich glaube, es gibt ganz, ganz wenige Richter, auch beim Oberlandesgericht in Frankfurt nicht, die keine Zeitung lesen.
Eben, zumal der Punkt ja auch ist, dass...
Die nicht in der Kantine mit Kollegen drüber sprechen, hast du gelesen, was die FAZ über dich geschrieben hat. Also ich glaube schon, dass man sich darüber beeinflussen lässt. Und das kann natürlich schon dazu führen, dass es für den Mitangeklagten vorteilhaft ist. Kann aber auch das Gegenteil sein.
Gut.
Müsste man sich halt genau anschauen, ne?
Oder auch nicht. Anschauen.
Ja.
Ist es rechtlich einwandfrei? Da mache ich jetzt mal einen kurzen Schwenker oder möchte Daniel da was zu sagen?
Nee, erzähl mal. Ich bin mir aber nicht ganz sicher, ob das die richtige Vorschrift ist. Aber hau rein.
Falsch kopiert.
Nee, ich glaube, du hast schon richtig vorgestellt, aber ich weiß nicht, ob sie einstiegig ist.
Also ich habe 353D StGB. Jetzt habe ich leider den Titel vergessen. Da geht es um die Veröffentlichung von Dokumenten zum Beispiel aus einem Strafverfahren. Und ja, stimmt, da steht Dokumente drin. Das ist vielleicht das Problem.
Dokument ist es. Dokument ist es.
Genau, wer wird bestraft, wer die Anklageschrift oder andere amtliche Dokumente eines Strafverfahrens ganz oder in wesentlichen Teilen im Wortlaut öffentlich mitteilt, bevor sie in öffentliche Verhandlungen erörtert worden sind oder das Verfahren abgeschlossen ist. So.
Ich überlege gerade, also Dokument, ich meine, es ist ein Dokument. Ja, weil Dokument ist dann nach Definition, es ist eine Schrift, müsste man sich mal angucken. So, Schweigepflicht, so bei der Öffentlichkeit ausgeschlossen war, über den Inhaltseinsatz betroffen, öffentlich eine Mitteilung macht, ja. Ich glaube, ganz kurz. Also, wer entgegen eines gesetzlichen Verbots, welches denn? Über eine Gerichtsverhandlung, bei der die Öffentlichkeit ausgeschlossen war. Es war ja nicht aus, das
ist öffentlich. Deswegen bin ich ja schon auch in Nummer 3.
So. In Nummer 3. Die Anklage oder eine andere Amtsstellung eines Strafverfahrens, eines Bußgeldes oder ganz oder im wesentlichen Teil in Wortlaut öffentlich mitteilt. Bevor sie in öffentlicher Verhandlung sind oder das Verfahren abgeschlossen ist. Du würdest sagen, Variante 2, ne? Oder das Verfahren abgeschlossen?
Nee, es kommt gar nicht in Betracht. Wenn es über diesen Paragraph, aber da es schon erörtert worden ist, fällt das weg, meiner Meinung nach. Ja, also wenn, dann würde es so darüber laufen, aber es ist ja schon gezeigt worden, ziemlich am Anfang. Ja,
also ich glaube, es gibt da eine Strafvorschrift für Videoaufnahmen, die du veröffentlichst, die nicht veröffentlichen darfst, die käme noch in Betracht. Das ist, glaube ich, Kunsturheberrechtsgesetz oder sowas.
Oh Gott, ja gut.
Ich glaube, darüber kommst du ran. Das Problem ist, das kollidiert ja immer mit der Freiheit der, mit der Pressefreiheit. Und da kommen wir mal zurück, wenn du das als Presse machst und nicht auf deinem privaten WhatsApp-Chat, ja, das wäre nämlich die Sache. Wenn du sowas als Presse machst, ist derjenige, der das als Presse macht, regelmäßig nicht zu verfolgen. Ja. Weil man sagt, nachdem wir es jetzt gesagt haben, Riesensauerei, kratzt an der Strafbarkeit, aber das ist halt so in einem Staat mit einer freien Presse. Ja. Die veröffentlicht halt einfach Dokumente. So, und auf der anderen Seite
oder auch nicht,
kriegst du dann nämlich nur die Leute, die Whistleblower.
Ja.
Die kriegst du. Und je nachdem, wer das rausgegeben hat, könnte das eine Strafbarkeit sein.
Genau.
So, bei einer Anklageschrift, die übrigens veröffentlichen, selbst das geht der Presse manchmal durch, wo die Staatsanwaltschaften nichts machen.
Mhm.
Also es gibt so Situationen, wo Teile der Anklageschrift durchgestochen werden, durchgestochen für die Leute, die diesen Begriff nicht haben. Das könnt ihr euch so vorstellen, dass man das so durchsteckt durch irgendwas. Und das ist so ein Begriff, wenn man aus einem internen Verhältnis Dinge nach außen gibt. Also nicht Dinge, sondern Informationen. Das nennt man durchstechen. Funktioniert ständig im politischen System so und in solchen Sachen auch. Also da glaube ich, das ist am Ende nicht strafbar.
Genau.
So. Und, aber da bin ich so relativ sicher. Ich glaube, die entscheidende Sache, die Sicherheit, man muss es halt ertragen, sag mal so, wenn das jetzt zu irgendwelchen Verwerfungen in diesem Prozess führt, ne, dass solche Zeugenaussagen nicht mehr so gut sind oder so entlastend sind, wie man sich das ursprünglich mal gedacht hat, dann ist das ja immer zugunsten des Angeklagten. Ist halt die Frage, ob das dann zu gut ist. Aber aus Sicht des Angeklagten schon. Mhm.
Okay. Guckt das euch nicht an. Lasst es sein. Jetzt darf Daniel ein bisschen was erzählen. Darauf bin ich nämlich nicht vorbereitet.
Ein Traum. Wow. Es ist immer noch viel zu warm und es wird hier auch immer wärmer in dem Raum. So, wo sind wir denn?
Corona.
Ja, was ist passiert? Corona-Kontaktlisten für Drogenermittlungen. Also, long story short, Netzpolitik.org und andere haben zuletzt diskutiert, ob die polizeiliche Vernutzung von Kontaktlisten, ihr kennt das, wenn ihr noch rausgeht, dann müsst ihr euch immer überall eintragen, zack, 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 Name, Adresse, Telefonnummer und von wann bis wann, ob die für die polizeiliche Ermittlungsarbeit greifbar ist. Da gibt's so Leute, die jetzt irgendwie sagen, das darf doch nicht sein, weil Datenschutz. Mhm. Und das ist eigentlich eine ganz gute Sache, weil da lacht die Polizei. Also, fangen wir mal ganz kurz an, 163 StPO, da steht nämlich drin, was die Polizei zu tun hat. Die Behörden und Beamten des Polizeidienstes haben Straftaten zu erforschen und alle keine Aufschub gestatteten Anordnungen zu treffen, um die Verdunklung der Sache zu verhüten. Da geht's erstmal los. Also, Polizei hat soll Straftaten erforschen, oh Überraschung, ne? Guten Tag, ich bin die Polizei, was hier passiert? Und alle keinen Aufschub gestatteten Anordnungen zu treffen, um die Verdunklung der Sache zu verhüten. In dem Fall zum Beispiel, dass diese Listen wegkommen, ne? Weil diese Listen gehören ja gelöscht irgendwann, beziehungsweise weggeschreddert. Ich im Büro habe auch solche Listen. Anfang jeder Woche werden die geschreddert, alle, die älter sind als 2 Wochen. Zack, ne? So interessiert keinen mehr. Fertig. So, zu diesem Zwecke sind sie befugt, jetzt sind wir bei der Polizei, alle Behörden, das geht's hier nicht. So, sie können erstmal Auskunft verlangen und Ermittlungen jeder Art vornehmen, soweit nicht andere gesetzliche Vorschriften ihre Befugnisse besonders regeln. So, und da könnte man jetzt mit Datenschutz kommen und sagen, naja, gegen den Datenschutz spricht das ja nicht. Aber Leute, das funktioniert, der Datenschutz, ist da nochmal, da gibt's immer einen Grund, ja? Also wenn ich einen Grund habe für eine Datenverarbeitung, das ist hier eine Strafverfolgung, da kommen wir gleich nochmal zurück, dann darf ich da auch drauf zugreifen.
Mhm.
Ja? Also vielleicht mal zur Realität, wenn ihr wegen eines einigermaßen schwierigen Delikts im Gefängnis sitzt, ich sag mal eine schwere gefährliche Körperverletzung und es geht um euren Gesundheitszustand, dann schreibt man eure Bank, dann schreibt man eure Krankenversicherung an und die schreibt ohne viel Umsehens, ob ihr in den letzten Jahren mal psychiatrische Behandlung abgerechnet habt. Ja, mhm. Also jetzt bei einer gesetzlichen, bei einer privaten genauso. Eure Bank schickt ohne viel Umsehens diesen blöden die ganzen Daten an die Polizei, an die Staatsanwaltschaften, was mit eurer Kreditkarte und sonst was ist. Und so weiter und so fort. Also die, warum immer, weil, da kommen wir gleich zu, die Höhe, um dass die Polizei bestimmte Daten bekommt, ist wirklich gering. Ja, also, und der Datenschutz allein ist doch nicht Grund, darauf zu, das erstmal darauf abzustellen. Kommen wir gleich mal zu. Es gibt auch noch eine andere Möglichkeit. Polizei könnte nämlich auch die ganzen Zettel einfach sicherstellen. Ja, also Gegenstände, die als Beweismittel für die Untersuchung von Bedeutung sein können, Beweismittel A, Laura war da, mhm. Ja, sind also gar keine, da gibt's gar keine Frage. Der Gesetzgeber sind, sagt nicht können, sondern sind, also müssen, könnte man auch sagen, in Verwahrung zu nehmen oder in anderer Weise sicherzustellen. Hallo, ich bin die Polizei, kann ich mal kurz bitte eure Zettel fotografieren? Ja, das wäre auch die Möglichkeit. Das wäre wahrscheinlich auch das Mittel der Wahl, man fotografiert die ab, falls die im Original nämlich gebraucht werden für irgendwelche. Könnte ja sein, dass dann auch ein Corona-Fall ist. Mhm. Ja? Also einfach Fotos oder ich gucke die durch, das darf wohl Polizei. So, und befinden sich die Gegenstände im Gewahrsam einer Person und werden sie nicht freiwillig herausgegeben, so bedarf es der Beschlagnahme. Ja, beschlagnahme ich die halt. So, ne? Also erstmal kriegt die Polizei die. So, die andere Möglichkeit ist, man braucht ja die Zettel gar nicht im Original. Ich kann ja auch den Wirt oder die Wirtin fragen und sagen, sag mal, wer war denn da? Dann sagt die, weiß ich nicht, ja. Dann sagst du, ja, guck doch in deine Zettel.
Ja.
So.
Ja, dann stimmt.
Guckt der Wirt oder die Wirtin in seine Zettel und sagt, jetzt will ich aber wegen Datenschutz das nicht sagen. Und dann sagt der total juristisch super geschulte Polizeibeamte oder die total juristisch gut geschulte Polizeibeamtin, guck ich mal ins Gesetz, was ist denn mit Zeugen? Und da finde ich 48 StPO und auch nochmal 163.3 StPO. Aber fangen wir erstmal 48, da steht nämlich ganz grundgesetzlich drin, was für Pflichten Zeugen haben. Und zwar erstmal vor Gericht und dann wird das aber analog angewendet. Also Zeugen sind verpflichtet, nee, es wird nicht analog angewendet, es wird genauso angewendet. Also Zeugen sind verpflichtet, erstmal zu Gericht zu gehen. Und sie haben die Pflicht auszusagen. Mhm. Es sei denn, es gibt eine im Gesetz zugelassene Ausnahme. Das sind so die Leute, die kommen zu Gericht, vielleicht müssen wir irgendwann mal die große Folge machen zum Thema Zeugen,
ja,
und sagen, ich will aber nicht aussagen. Dann sagt der Richter oder die Richterin, ja schön, jetzt sagen sie mal aus. So, ne, man muss aussagen. Als Zeuge gibt es keine Möglichkeit zu sagen, ich will aber nicht aussagen. Auch als Opferzeuge. Ne? Laura haut mir auf die Nase und wir klären das untereinander. Interessiert keinen, da muss ich aussagen. Es sei denn, es gibt Ausnahmen im Gesetz und da gibt es verschiedene. Erstmal die 52 oder vielleicht noch mal einen Schritt dazwischen, wenn ich da nicht aussage, ne, dann wird das schnell teuer und oder Haft. Also nicht Strafhaft, aber Beugehaft. Soll heißen, man steckt mich mal ein paar Tage ins Gefängnis, bis ich dann doch aussage. Passiert extrem selten, kann aber passieren. Also, was gibt's? 52, das ist Paragraph 42, wir sind Angehörige. Also Angehörige können, was genau Angehörige sind, ist nicht hoch umstritten, aber ist hochinteressant. Aber man kann als Angehörige, also gegen Eltern, Großeltern, Tanten, Onkel, Verlobte, sehr beliebt, Ehepartner, Kinder, muss ich nicht aussagen. So, das ist bei den meisten Leuten, wo ich mir einen reinballer in der Kneipe oder weiß ja toll, was ich da mache oder wo ich meinen Cheeseburger verhafte, relativ selten der Fall, dass ich mit denen verlobt oder zufällig verheiratet oder verwandt bin. Also das wird regelmäßig nicht ausreichen. Dann gibt es sogenannte Berufsgeheimnisträger, das ist Paragraph 53. Rechtsanwälte, Ärzte, Pfarrer, alles oder Seelsorger, alles drin. Die meisten Leute wird's überraschen, Wirtin, ja, Cocktail, Barkeeper, irgendwas, Barkeeperin ist nicht drin. Auch deren Mitarbeiter müssen nicht aussagen. Soll heißen, Berufsgeheimnisträger ist man nicht nur, weil man eine Liste auf dem Zettel schlägt und sagt, trag dich mal ein, dass du essen kannst. So. Und dann gibt's noch die 55, das ist Selbstgefahr der Verfolgung. Also jeder Zeuge kann die Auskunft über solche Fragen verweigern, deren Beantwortung ihn selbst oder einen der in 52, also Angehörigen, bezeichneten Angehörigen, Entschuldigung, die Gefahr zuzuziehen würde, wegen einer Straftat oder einer Ordnungswidrigkeit verfolgt zu werden. Soll heißen, wenn der Sohn des Wirtes, ne, dann kann ich sagen, will ich nicht, dann da muss ich auch nicht. Sonst müssen die halt immer aussagen. So, und das ist halt genau die Sache. Man kommt an diese Zettel ran, ja. Also im Zweifel frage ich nicht, was steht auf dem Zettel, sondern was, gucken Sie, was auf dem Zettel steht. Mhm. So, man kommt an diese Zettel ran und das wird auch nochmal hingewiesen, die Leute werden ja nicht erst vom Gericht genommen, sondern die Leute werden auch einfach zur Polizei geladen und müssen da ganz grundsätzlich auch sagen. Man kann, tatsächlich ist es relativ weich, man kann bei der Polizei einfach nichts sagen, dann wird man später von der Staatsanwaltschaft oder vom Gericht geladen, kann man machen, gerade wenn man irgendwas verzögern will. Dann geht das schon, dass man bei der Polizei nichts aussagt. Der Trick ist vor allem, man muss zur Polizei nicht hingehen. Ja? Kann man gucken, wie lange die Polizei das mitmacht, aber beim ersten Mal kann man auf jeden Fall erstmal chillig nicht hingehen. So, insbesondere wenn man selber Beschuldigter werden könnte, dann geht man
ab. Und was ist mit Absatz 3?
Absatz 3. Das ist auch eine Neuigkeit, die ist halt anderthalb Jahre alt, das genau. Ist Absatz 363 SPO. Zeugen sind verpflichtet auf Ladung vor Ermittlungspersonen der Staatsanwaltschaft zu erscheinen und zur Sache auszusagen, wenn der Ladung einen Auftrag der Staatsanwaltschaft zugrunde liegt. Also, Laura soll vernommen werden, die Polizei lädt Laura kommt nicht. Laura wird normal von der Polizei geladen, Laura kommt wieder nicht. Man versucht Laura mal anzurufen, Laura geht nicht ans Telefon. Jetzt wird das der Staatsanwältin zu bunt und sagt, liebe Polizei, ich weise an, Laura zu vernehmen. Gut. Dann kriegt Laura einen neuen Zettel und da steht dann drauf, so Freunde, oder so Laura, wenn du jetzt nicht kommst, dann wird's teuer. Ja, dann fangen wir an, dich jetzt mal zu zwingen. Und dann muss man hin, Okay. Wenn man nicht bezahlen will oder bürgerhaft. Also irgendwann kriegen die das schon hin. Bei den meisten kleinen Sachen kann man sich eigentlich so lange rauswinseln, bis dann irgendwann die gerichtliche Ladung kommt, dann muss man dahin. Ja, also wer als Zeuge partout nicht aussagen will, sollte sich einen Zeugenbeistand besorgen. Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte machen das. Anwesende Rechtsanwälte können das ganz gut. Ja, also dann kann man das sich so rauswinseln. Aber das ist halt eine endliche Geschichte. Wenn der Staat will, dass man aussagt, dann sagt man aus. Das ist halt so. Da kann man sich überlegen, ob man dort eine Falschaussage begeht. Da macht man sich strafbar. Das ist ziemlich blöde. Aber irgendwann ist der Faden vorbei. Gerade wenn ihr Leute habt, so eine einzelne Person, die irgendwas angestellt haben soll, dann überlegt doch mal, ob ihr heiraten wollt. Ja, das, wenn ihr nämlich ernsthaft heiraten wollt, irgendwann nächstes Jahr oder so, dann seid ihr nämlich verlobt. So. Und gegen Verlobte muss er nicht aussagen. Das ist so der Tipp. Ist natürlich schwierig, wenn es zwei oder drei Leute sind, die nicht aussagen wollen für die gleiche Person. Dann wird es sofort schwierig mit dem Verloben.
Stimmt.
Ja, also man kann nur mit einer Person verlobt sein.
Zumindest gleichzeitig.
So, gleichzeitig. Hintereinander ist da, aber das funktioniert in einem Verfahren sicherlich nicht. So, weil, also das ist ja klar, wenn ich jetzt sage, also A und B, ich bin jetzt mit A verlobt, deswegen kann die nicht vernommen werden, dann okay, vernehmen wir halt B und dann kommt B, jetzt bin ich ja mit ihm verlobt, dann können sie ja zurück zu A. Und je nachdem, die Frage ist halt, wie lange man euch glaubt, dass ihr wechselt ständig. Ja. Ne? So, Abwägung. Die letzte Sache, die es sein könnte sein, dass das unverhältnismäßig ist. Was bedeutet das? Der Rechtsstaat darf nicht mit Spatzen auf Kanonen schießen.
Nee.
Anders ausgedrückt, man darf halt nicht.
Umgekehrt.
Man darf nicht mit Spatzen auf. Das wird die schlechteste Folge aller Zeiten, weil es einfach so ultra warm ist und mein Ventilator traue ich mich hier nicht einzusetzen, über den ich mich sonst über den Tag rette und offenem Fenster. Also, man darf nicht mit Kanonen auf Spatzen schießen. Was bedeutet das? Ich darf nicht, Ordnungswidrigkeit, ne? Bitzer, ne? Ich darf nicht jemanden, der 5 km/h zu schnell fährt, 10 Jahre ins Gefängnis stecken. Und da gibt's eine Prüfung und die macht man schulmäßig durch. Also, gehen wir mal durch. Die Beschlagnahmung oder Einsichtnahme, Auswertung und so weiter von diesen Corona-Listen, da müsste man zum Zwecke der Strafverfolgung, da müsste erstmal, die erste Sache, die man klärt, ist, ob der Zweck legal ist. Laura kann das auf Knopfdruck, die hat das 1 Million Mal schon gemacht. Laura, was ist hier der Zweck? Die Strafverfolgung, ist das ein legaler Zweck?
Du fragst mich jetzt bei 35 Grad, was...
Das ist echt die witzigste Folge aller Zeiten. Wir werden uns schämen, wenn wir die mal hören im Winter.
Was ist hier der Zweck?
Also der Zweck ist natürlich legal. Ja, also verbotener Zweck wäre, weiß ich nicht, Verfolgung von Andersgläubigen. Solche Sachen sind natürlich illegal. Ne? So, aber der Zweck für Strafverfolgung ist natürlich legal. Ist das Mittel geeignet? Ja, wenn ich da in die Liste gucke und rausfinde, wer sich da eingetragen hat, das könnte ja schon Hinweise darauf geben, wer tatsächlich da war. Mittel ist geeignet. Spannend wäre, gibt es ein milderes Mittel? Ja, also zum Beispiel kann ich milderes Mittel wäre, ich würde den Wirt fragen. Wenn der Wirt mir ganz genau sagen kann, ohne die Liste zu gucken, ja, das war der Meier, der kommt hier jeden Tag und der war auch da, dann brauche ich den nicht mehr fragen. Aber normale Wirtin wird ja einfach nicht jede Person kennen. Ja, es sei denn, du bist halt so richtig auf dem Dorf. Aber In, sag ich mal, in Hannover, das ist ja ein Massengeschäft, die, deswegen gibt's ja auch diese Zettel, weil man halt nicht alle anrufen kann, die man alle kennt, die immer da sind. Also es wird wahrscheinlich kein milderes Mittel geben. So, und dann gibt's den Kern, kein Missverhältnis von Zweck und Mittel, die sogenannte Angemessenheitsprüfung. Dann müssen wir mal schauen, welche Grundrechte sind da betroffen. Der Leute, die auf diesem Zettel stehen, sicherlich Recht auf informelle Selbstbestimmung, Grundrechte im Zusammenhang mit Besuchen von Lokalitäten. Ne? Mhm. Also wenn ich weiß, dass ich da wie Opfer einer Strafverfolgung werden kann, dann gehe ich da ja vielleicht nicht mehr hin. So, und Recht auf körperliche Unversehrtheit. Ich möchte ja mich eigentlich mit dem richtigen, ich könnte mit dem richtigen, mit der richtigen Handynummer zumindest ein oder Telefonnummer eintragen, damit ich für den Fall, dass ich krank bin, gewarnt werden kann. Also ich könnte ja auch hingehen und sagen, mein Name ist Mickey Maus und meine richtige Handynummer eintragen.
Ja.
Das würde dazu führen, dass das Gesundheitsamt mich anrufen kann, die Polizei aber ein bisschen nämlich eine Viertelstunde Aufwand betreiben müsste, um meine Telefonnummer meiner Person zuzuordnen. Es sei denn, ich habe eine falsche Nummer, dann kann man das aber immer noch machen, wenn es um schwere Straftaten geht, findet man trotzdem vielleicht raus. Der Tipp wäre vielleicht, eine E-Mail-Adresse anzugeben, die man nicht zurückverfolgen kann. Aber trotzdem das sind so die Sachen, die eingetroffen sind. So, auf der anderen Seite, neben diesen betroffenen Grundrechte, die auch alle nicht absolut betroffen sind, sondern nur so ein bisschen, ja, also das ist jetzt ja nicht, dass man sagen muss, Mensch, da bleibt überhaupt nichts mehr übrig von meiner informellen Selbstbestimmung und da bleibt überhaupt nichts mehr übrig von meinen grundrechtlichen Zusammenhang mit Besuchen und Lokalitäten, also der Kern ist sicherlich nicht betroffen, sondern das Recht auf körperliche Unversehrtheit auch nicht, sondern das sind Sachen, die spielen sich so, ne, also nicht im Kern ab zumindest. Und auf der anderen Seite ist halt der Straftatbestand. In Bayern scheint es so gewesen zu sein, dass das machen wir nur bei Kapitaldelikten, also irgendwas mit Leiche oder Versuch einer Leiche.
Mhm.
Stimmt wohl nicht, aber da wäre es auf jeden Fall so. Ne? Also wenn ich in den Hinterraum einer Kneipe gehe und da einen erschieße und dann gehe ich raus und dann laufen alle weg und um festzustellen, wer jetzt in dieser Kneipe überhaupt war, wird das da wird man wohl sagen, naja, irgendwie da ist einer tot und auf der anderen Seite, ne, so. Drogen, da würde man jetzt sagen, naja, das ist wohl das, wo es angewandt wird, dass man über irgendwelche Deals oder ich kenne die Fälle nicht, ne, dass man versucht über irgendeine Aufnahme oder eine Aufklärung zu machen, Drogengeschäften, dass ich persönlich jetzt sagen würde, also naja, mein Recht auf informelle Selbstbestimmung ist mir jetzt eigentlich irgendwie wichtiger als die 5 Kilo Koks, die im Hinterzimmer da irgendwie den Besitzer wechseln, aber das sieht der Gesetzgeber sicherlich anders, ne? Also Drogenhandel wird extrem hochgezogen, ne? Die 5 Kilo Koks, wenn er noch einer Taschenmesser dabei hat, ein größeres, dann ist ja Mindeststrafe 5 Jahre. Da wäre man wohl auf einer anderen Baustelle, also da würde man sagen, das ist auch noch verhältnismäßig. Ich würde sagen, bei Beleidigungen und anderen Privatklagedelikten, da wird's schwierig. Ne? Also da sitzen zwei Tische, irgendwann steht der eine am Tisch auf, guckt drüber und sagt, und du bist der größte Wichser, der hier rumläuft und geht. So, und dann weg. So, und jetzt da deswegen das sich angucken und zu sagen, ja, wer ist denn da gewesen, ne? Und ja, mal in die Liste gucken. Da würde ich sagen, naja, da wird es schwierig mit der Verhältnismäßigkeit.
Richtig.
Das wird sicherlich aber das eine oder andere Amtsgericht in Buxtehude auch anders sehen.
Du immer, ne, gegen Buxtehude hast.
Buxtehude ist aufgrund des wunderschönen Namens eigentlich mein Lieblings. Das ist so wie Hintertupfing, aber Buxtehude gibt's wirklich.
Das stimmt.
So. Das Ganze ist, finde ich, schon ein bisschen dramatisch, aber nicht so viel. Es gibt diese 2 Wochen Löschfrist. Das heißt, es ist halt auch nur für aktuelle Sachen, nichts für längere Sachen. Wenn die Zettel natürlich da liegen, wird die Polizei weiter nutzen. Ich glaube, größeres Problem ist in der Wirklichkeit Videoüberwachung. Also überraschend viele Lokalitäten sind überraschend gut videoüberwacht.
Mhm.
Und eigentlich ist das dann stark begrenzt darin, dass man diese Aufzeichnung nicht so lange speichern darf. Es gibt dann aber häufig, gerade sag ich mal so in Inhaber geführten Betrieben, wenn dann die Polizei nach 4 Wochen kommt und sagt, sie haben doch bestimmt keine Videoaufnahmen mehr, dann sagt er, doch, doch, da habe ich extra eine Festplatte für, ja, geht nach hinten, gibt den Cops die 4 Wochen aus. Und das ist natürlich dann alles datenschutzmäßig, alles total rechtswidrig, das hilft dir aber nicht, wenn du deswegen verurteilt wirst. Ja. So, und dann gibt's noch die Speicherung von Funkzellendaten. Funkzellen sind insbesondere tagsüber überraschend klein, auch in größeren Städten. Das heißt, der größere Eingriff passiert eigentlich, indem ich da mit meinem Handy hinmarschiere und später dann festzustellen ist, dass ich auf jeden Fall in dieser Funkzelle war. Und dann, je nachdem, wo ich bin, kann mich da überraschend viel Sachen machen. Dann lockt sich vielleicht auch noch mein Handy irgendwie in das örtliche WLAN ein oder sowas. Oder ich mache ein Foto, piff, paff, puff. Also die Daten, die man produziert, mit denen man ein Handy mit sich rumträgt, die sind so umfassend, das gibt einen Grund, warum wir da auch so, also warum Leute, die ein bisschen versuchen, diesen Scheiß irgendwie in den Griff zu kriegen, auch die entsprechenden Apps drauf installiert haben, also die die Tracking-App für Corona, wie heißt die genau? Corona-App, wie auch immer. Corona-App. Also die funktionieren, die produzieren so gute Daten, das heißt, wenn man irgendwie drauf kommt, dass ich das war, ja, oder in der Nähe war und mein Handy in die Finger kriegt, dann ist auch dieser Zettel da egal. Also, ich glaube, das ist nicht ganz unproblematisch, man muss sich einfach überlegen, dass diese Daten von der Polizei abgegriffen werden können. Ich glaube, es ist keine Lösung, sich nicht einzutragen, aber man produziert auch andere Daten und das man merkt, also wenn man einmal, es ist schon so ein paar Mal gewesen, ich bin ja noch nicht so 1000 Jahre Rechtsanwalt, aber trotzdem, dass man dann plötzlich sagt, doch Mensch, guck, da war ich auch schon mal in der Akte und da auch und es gibt dann immer Überraschungen, wo alles wie die Überraschung ist, wo man sich sieht, weil sie halt immer kleiner und immer unscheinbarer wird, ne? Also früher hat man gesagt, ich hänge eine Kamera auf, damit die Kriminellen wissen, es werden nicht gefilmt. Jetzt weiß man, naja, das interessiert vielleicht niemanden, ob man gefilmt, die Leute machen das trotzdem. Und hängen halt überall die Dinger, werden auf Ewigkeiten gespeichert und irgendwelche Leute haben dann den Überwachungsvideos. Das ist halt schon ätzend. So, und wie gesagt, Handys. Das war ich dazu. Also, ihr habt keine Chance, deswegen nicht verurteilt zu werden. Da braucht ihr eine andere Strategie, meldet euch.
Gut. Sehr schön. Ich glaube, wir müssen uns ein bisschen beeilen. Es fängt gleich an zu gewittern. So, heute ist Herz.
Moment, ganz kurz. For the records. Laura und ich haben, ich hoffe auch, dass es gleich anfängt zu gewittern. Hier ist auch so duster.
Aber ich habe in die Regenradar-App geguckt. Und es hat sich
ja, ein also bisschen die, geändert. Laura als ausgebildete Meteorologin, ja, in ihrem Erststudium, ja, da war sie also Meteorologin. Und ich habe vorhin diskutiert. Ich habe gesagt, es ist dunkel. Hoffentlich geht hier gleich die Welt unter, damit ich ein bisschen Kühle kriege, weil sonst gehe ich kaputt. Hat Laura gesagt, nein, bei Gütersloh gewittert es hier nicht. Und jetzt habt ihr sie alle gehört, es gewittert gleich bei Laura.
Ja, so sah das aber auch aus. So, ja. Egal.
Vielleicht musst du doch nochmal neu Meteorologie studieren, nochmal 10 Semester. Kann man nochmal schnell machen.
Genau, ich möchte euch noch was, wir haben eine Kategorie, die haben wir lange nicht mehr gehabt, aber diesmal passte sie gut, weil ich das unbedingt erzählen wollte. Und zwar den Strafrechtsmove der Folge, oder so. Das war ein Jingle. Was ist passiert?
Das war der Jingle. Übrigens, Laura verkauft auch Jingles für eure Podcasts. Wir haben zurzeit günstig noch Dilü und genau.
Also, was ist passiert? Es geht um Ralf W. Dieser Ralf W. ist Anwalt und der ist angeklagt wegen Betruges. Es geht um über 211.000 Euro für Reisekosten und Vorschüsse auf Sitzungsgebühren. Und jetzt fragt man sich, warum? Was hat der Mann gemacht?
Soll ich kurz erklären, was Reisekosten und Vorschüsse auf Sitzungsgebühren sind?
Ja, mach das mal fix.
Also Reisekosten, angenommen, ich fahre irgendwo aus dem Rheinland, zum Beispiel aus Köln nach München, dann darf ich mich schön in die erste Klasse setzen und vor Ort nehme ich mir noch ein Taxi und das kriege ich alles wieder als Pflichtverteidiger oder Nebenklagevertreter. Und Sitzungsgebühren, der Begriff ist vielleicht nicht ganz sauber, aber gemeint ist wohl, dass ich, wenn ich in einer Hauptverhandlung teilnehme, dann kriege ich eine Pauschale, die da ungefähr übrigens bei 420 Euro gelegen haben dürfte pro Tag, die ich abrechnen kann dafür, dass ich mich da hinsetze und wenn das Ganze länger dauert, kriege ich noch mehr und Abwesenheitsgebühren kriege ich auch noch, das heißt, wenn ich 2 Tage unterwegs bin, kriege ich noch 2x70 Euro, glaube ich, oder 80.
Gut.
Müsste ich jetzt nachgucken.
Jetzt fragt man sich, wie kommt denn so viel Geld zusammen? Ja, ist Folgendes passiert. W. war Nebenklagevertreter und saß 230 Tage im NSU-Prozess für ein Opfer, das es gar nicht gab. Und zwar soll das folgendermaßen gelaufen sein. Es gibt unterschiedliche Geschichten dazu. Er hatte Kontakt mit einem echten NSU-Opfer, mit einem Mann, der inzwischen verstorben ist. Und dieser Mann hat gesagt, es ist alles ganz anders gewesen. W. hat ihm irgendwie Geld versprochen dafür, dass er irgendwie vorgibt, es gäbe da so ein weiteres Opfer. W. sagt selber, nein, er wäre getäuscht worden über die Existenz dieser, es soll eine Frau gewesen sein. Er hat die auch nur einmal, beziehungsweise das weiß sie ja nicht, aber er hat auch nur einmal mit der vermeintlichen Mandantin gesprochen. Das lief dann wohl nur auf Türkisch und über den Vermittler sozusagen. Genau. Und das hat ihn offenbar alles nicht stutzig gemacht oder gestört. Er ist dann trotzdem 230 Tage dahin gefahren. Die Frau ist natürlich da auch nie vernommen worden, wie auch. Ja. Und das ist noch während des Prozesses aufgeflogen und jetzt ist er halt angeklagt und soll das auch zurückzahlen. Ich fand das spannend.
Ja, das ist tatsächlich ein Problem. Also als Nebenklagevertreter, also fangen wir mal vorne an, als Nebenklagevertreter ist es nicht so, dass du unterbrochen Anspruch hast auf einen Dolmetscher oder eine Dolmetscherin. Mhm. Na, also du kannst nicht sagen, ja, hier, ich habe eine türkischsprachige Mandantin, ich verstehe kein Wort Türkisch, die versteht kein Wort Deutsch. Lieber, ich kann jetzt immer einen Dolmetscher ranpfeifen oder eine Dolmetscherin, die übersetzt das ordentlich und dann kann ich das bei Gericht abrechnen. Das wäre ja so, wie man sich's wünscht. So ist es nicht. Da gibt's dann so ganz viele, also da versuchen die halt immer alles zu, also da gibt's, das geht halt nicht. Also kommt die natürlich regelmäßig, ist das dann die viel besser deutsch sprechende Cousine, Tochter oder weiß der Teufel was, die kommt halt mit und übersetzt.
Ja.
Und was die mir erzählt, das weiß ich ja gar nicht.
Nö. Im Zweifel nicht.
Also es kann ja, also theoretisch wäre das ohne weiteres möglich, dass irgendjemand seine Mama da hinsetzt
und
seine
Oma
da hinsetzt, sagt, Mutter. Hier, du nix, also, oder ich erzähle, wir kümmern, Oma, wir kümmern uns jetzt aber ganz dolle um den Autounfall letzten Monat. Dann sitzt sie da bei mir und unterschreibt alles und ich sitze und mir wird das erzählt. Also das geht schon.
Ja.
Was hier natürlich auffällt, das ist jetzt eine Sache, die mich sehr skeptisch machen würde. Wenn ich es richtig sehe, ist der Name der Nebenklägerin, taucht in den Prozessakten gar nicht auf.
Nein, es gibt keine Vernehmung auch. Also, wie denn?
Und die ist auch nirgendwo aufgenommen worden, als Geschädigte.
Ja.
Ja? Und das würde mich ja stutzig machen. Da würde ich die ja nochmal antanzen lassen und auch im Original. Und da würde ich ja mal sagen, ey Freund, sag mal, du bist hier getroffen, sag mal, wollen wir dich mal bei der Polizei melden, dass du vielleicht mal vernommen wirst,
ja.
Dass du wie so in der Akte bist, dass ich meine 200.000 Euro auf jeden Fall kriege. Ja, vielleicht mal kurz zu den 200.000 Euro. So viel ist das gar nicht. Also es klingt jetzt böse, aber
nein, es sind auch über 200 Tage, das ist schon klar.
Genau, also man muss mal 211.000 Euro, Augenblick.
230 Tage.
Durch 230 Tage rechnen. So, das sind das kann nicht sein. Nee, sind 917 Euro, ne?
Ja.
Also sind 917 Euro. So, 917 Euro, dann rechnen wir mal die 400 und Euro, ich glaube, es sind ungefähr 420 Euro, oder das sind die Sachen wahrscheinlich, also oder anders. 917 Euro, das sagen jetzt alle, was für einen Tag 917 Euro, wie lange muss ich für 917 Euro arbeiten? Stimmt, ne? So, 917 Euro. Da muss ich wahrscheinlich, wenn ich nach München fahre, ein Hotel bezahlen, ja?
Mhm.
Dann muss ich zwei Bahntickets bezahlen, Echtzeitwelte fahren, erste Klasse Bahn, damit sie dabei vielleicht noch ein bisschen was arbeiten können, ja, und weil man halt einfach so viel unterwegs ist, ungefähr muss die erste Klasse ja auch bezahlen, ne, so, also.
Wie er sich also, zu rechtfertigen also, versucht dafür, dass er
erste Klasse. Ja, ey, zweite Klasse, ich hasse es mit dem Laptop und dann sitzen die auch direkt, nein, also Zeit ist ja so noch was anderes, aber dann sitzen, du kannst ja auch nichts auspacken, ne, wenn du deine rote, also wenn du deine Mappe auskommst, da steht da groß drauf, egal was. Die Leute sind ja neugierig, ne? Wow, ein echter Rechtsanwalt mit echter Akte. Ja, du kannst ja nichts machen. Ich habe extra so einen Sichtschutz und alles und hole ja keine echten Akten raus. Aber wenn du ein bisschen arbeiten willst, nehmen oder auch nur was lesen möchtest oder E-Mails beantworten, ja, du bist halt nicht so, also so. Also da kommen zwei Erste-Klasse-Tickets dazu und so weiter und so fort. Am Ende bleiben die 420 Euro plus 70 Euro Abwesenheitsgeld, sind also 500 Euro, die er verdient. Und dafür muss er zwei Tage unterwegs sein und sein Büro muss trotzdem bezahlt werden, ne? Also so viel, jetzt auch 250 Euro, das ist ja nicht der Verdienst, sondern das ist ja nur das, was man da kriegt. Also das ist schon, kann man schon eine Kanzlei von organisieren, gerade wenn man weiß, ich kriege jetzt über die nächsten 230 Sitzungstage so viel Geld. So viel Geld ist es aber jetzt für 230 Tage nicht. Also 230 Tage sind wahrscheinlich auch anderthalb Arbeitsjahre, ne?
Ja.
Wenn man das ordentlich vorbereitet, zum Beispiel indem man mit der Mandantin spricht. So,
ja. Ja, aber dann ist doch genau die Frage, also was für eine, also kann man wirklich dem Mann unterstellen, er hätte vorsätzlich versucht, ich würde ja das Verfahren im Zweifel aufklären, aber also das ist ja auch ein Risiko, dahin zu fahren über 200 Tage und so zu tun, als wäre ich einer von
ja, sicherlich.
X Nebenklagevertretern und meine Mandantin also, gibt's gar nicht.
Gibt ja mehrere Szenarien. Er ist getäuscht worden, er hat's gar nicht erkannt.
Ja.
Habe jetzt schon gesagt, spricht einiges dagegen. Kann aber sein. Ja. Ich halt wahrscheinlich, was ja auch sein kann, ist am Anfang getäuscht worden und dann kommst du da nicht mehr raus.
Mhm.
Du kannst ja nur aufhören, da hinzufahren. Wird natürlich aber, da hast du natürlich Angst, dass es auffällt. Also, so. Und die Möglichkeit 3 ist, und das soll ja irgendwie sein, er soll ja diesen Verstorbenen 5.000 Euro bezahlt haben oder was.
Genau.
Vielleicht dachte er auch.
Nee, der hat ihm die 5.000 Euro, das war aus dem Opferentschädigungsfonds.
Ja, das ist auch, ach so, 1.000 Euro nur.
Genau, er hat ihm eine Vermittlungsgebühr bezahlt. Da kriegt er aber auch nochmal gesondert für Ärger, unabhängig davon, dass es keine Mandantin gab.
Genau. Also anders ausgedrückt, wenn ihr Laura anruft und die fragt, welchen Rechtsanwalt sie nehmen soll, und Laura sagt Daniel, und ich
dürfte mir
Laura
kein Geld dafür nehmen.
Darf ich Laura dafür kein Geld bezahlen? Also ruft direkt bei mir an. Nein, also das darf ich halt nicht. Ich darf halt nicht jemand sagen, hier, pass auf, du hast doch so viele Kumpel, hol mir doch mal welche daran. Ne, das, und dann kriegst du jedes Mal Geld. Das ist verboten. Darf ich nicht. Und lautere Werbung, Ende. Ich darf einen Podcast machen und da immer erzählen, wie cool ich bin. Aber anderes darf ich nicht. So, und die Frage ist hier halt ja aber trotzdem, also was mich einfach hier interessieren würde, wenn der jetzt mir das erzählt und sagt, hier Brokkos verteilt nicht, habe ich alles klar. Was mich interessieren würde, was hat er denn gemacht, außer zu diesem NSU-Prozess zu fahren und sich darauf vorzubereiten? Er muss ja mit, eigentlich ist der Sinn und Zweck dieser Nebenklage, dass der nochmal irgendwie mit der Mandantin spricht. Es kann ja sein, dass der jedes Mal, wenn er aus München zurückgefahren ist, einen langen, langen Brief diktiert oder getippt hat. Über 5 bis 10 Seiten. Oder so Berichte getippt hat währenddessen. Und das alles seiner Mandantin geschickt hat.
Mhm.
Oder dem Typen, der das vermittelt hat. Damit der das seiner Mutti oder wem vorlesen kann auf Türkisch. Dann hat er ja was gemacht. So, das würde ja dafür sprechen, dass der halt, das war, aber wenn er das natürlich nicht gemacht hat, ne, was hat er denn da eigentlich gemacht, so?
Ja.
Also da muss man sich schon überlegen, für was hast du eigentlich, welches Interesse hast du, dass du da sitzt und deine 420 Euro kriegst plus alles andere, das ist ja nicht Sinn und Zweck der Veranstaltung. Sinn und Zweck der Veranstaltung ist ja, dass du die Nebenklage vertrittst.
Genau.
Und Nebenklagevertretung bedeutet ja, dass du insbesondere auch mit dem Geschädigten kommunizierst und denen auch den Prozess erklärst und so.
Ja.
Und rausfindest erstmal, was sind denn deine Interessen? So, naja.
Gut, wir gucken mal, wie es ausgeht.
Ja.
Du darfst jetzt noch gespannt. Was von der E-Mail erzählen. Vielleicht erzählst du es aber nicht.
Ich nenne jetzt nicht den Namen, weil ich nochmal
am
Ende der Woche, ich nenne nicht den Namen, der uns geschrieben hat, weil ich habe doch mal geschrieben und ich bin mir nicht sicher, ob der Name genannt werden darf. Aber wir haben eine E-Mail bekommen von einer Referendarin oder von einem Referendar, der oder die nicht geantwortet hat, als ich gefragt habe, ey, darf ich deinen Namen nennen? So, der oder die Referendarin, wir tun jetzt mal so, als wäre es ein Mann, vielleicht ist das eine Finte, vielleicht nicht. Also, der Typ, der uns geschrieben hat, behauptet, er sei Referendar in Sachsen und habe zu tun gehabt mit dieser Nazi-Nummer. Also wir erinnern uns, das ist Folge 18, glaube ich.
Mhm.
Also ich sage jetzt behauptet, ich gehe da fest von aus, dass es so ist, aber weiß ich ja nicht, kommt halt irgendeine E-Mail rein. Ne? Wir erinnern uns, da geht es im Wesentlichen um, wie hieß der Vogel? Brian,
glaube ich
auch. Um Brian. Brians Hobbys sind Kampfsport und Nazi-Straftaten zusammengefasst. Also und so, also Brian ist und nebenher der Jurastudent ist jetzt Rechtsreferendar und der ist dann wegen Landfriedensbruch verurteilt worden und das OLG hat ihn nicht rausgeworfen aus dem juristischen Vorbereitungsdienst für die das nicht unmittelbar vor sich haben oder gerade zum Glück ein paar Jahre hinter sich. Also macht erst das erste Examen, das ist das Jurastudium und da gibt es eine Abschlussprüfung in Anführungsstrichen, eine fette, und dann muss man nochmal 2 Jahre für viel zu wenig Geld für die Staatsanwaltschaft irgendwo Sitzungsbänke schrubben, damit man dann nochmal das zweite Examen machen darf, was nochmal genauso ätzend ist wie das erste, und dann ist man Volljurist, und dann gibt's die ganzen geilen Juraberufe und nicht nur die normalen Juraberufe. Ne, so Rechtsanwältin, Staatsanwältin, Richterin.
Alles, und was geht.
Manche Sachen im öffentlichen Dienst sind für Volljuristinnen und Volljuristen reserviert. Ist ein ätzendes System, aber funktioniert einigermaßen, wenn man erstmal oben ist. So.
Alles
so, fangen wir mal an. Und da schrieb er uns Folgendes. Er wäre ganz begeisterter Podcast-Hörer. Und man hätte halt irgendwie, das hätte man das gefunden und hätte man noch ein Foto von ihm gefunden, wie auf irgendeiner Kampfsportveranstaltung da mit seinen Nazi-Tattoos rumgelaufen ist. Und der Präsident des OLGs Dresden habe daraufhin, also nach Bekanntwerden des Nazi-Tattoos, Strafanzeige erstattet. Also der Präsident des OLG, das ist schon ziemlich weit hoch angesiedelt, das ist der oberste Dienst dann von dem Referendaren. Die Staatsanwaltschaft hat dann ein Ermittlungsverfahren zusätzlich zu diesem Landfriedensbruch, für den er am Ende verurteilt wurde, wegen der Tattoos eingeleitet und hat sich das aber dann wohl, so schreibt dann unsere Zuschreiberin oder unser Zuschreiber, den Job schön leicht gemacht. Das Verfahren sei nämlich nach Österreich abgegeben worden, weil das Foto dort aufgenommen worden sei, während einer besagten Kampfsportveranstaltung. Ich habe auch einen LTO-Link dazu gefunden, das scheint so zu stimmen. So, und da sagt unser Zuschreiber, naja, das finde ich ganz schön schlank, weil Kinderpornografie zum Beispiel wird ja auch in Deutschland angeklagt. Vollkommen egal, ob ich jetzt irgendwo, wo ich jetzt die Kinder missbrauche. Da muss man natürlich ein bisschen unterscheiden. Auf der einen Seite muss man unterscheiden zwischen der Tat selber und der Veröffentlichung. Es ist ja durchaus manchmal so, dass die Tat, sagen wir mal, in Thailand passiert und die Veröffentlichung aus Deutschland. Mhm. Ne? So, beides wirkt sich dann weltweit aus. Aber trotzdem, also die Staatsanwaltschaft Dresden hätte das natürlich an sich ziehen können, weil also die örtliche Zuständigkeit ist der Tatort und der Tatort oder kann auch der Tatort sein. Der Tatort kann immer der Ort des Uploads sein, da wo der Computer oder das Telefon steht, wo ich bin, aber auch immer der Tatort, also da wo es sich auswirkt, nämlich weltweit, und ich habe mir notiert, plus ISS auf der International Space Station gibt es nämlich auch Internet. Ja, man kann also außerhalb, nicht nur weltweit, sondern darüber hinaus einen Tatort begründen, indem man irgendwie einen Scheiß ins Internet lädt. So. Und deswegen hätte auch die Dresdner Staatsanwaltschaft das an sich ziehen können. Und es bietet sich ja wegen des Wohnorts und auch wegen so ein paar Sachen an. Die haben das natürlich schön geschoben nach Österreich. Da hat er sich wohl eingelassen und gesagt, naja, ach, ich ist nur nordische und griechische Mythologie. Mit Nazitum habe ich gar nichts zu tun. Das hätte aber man ihn nicht widerlegen können. Deswegen hat man das Verfahren eingestellt, ohne anzuklagen. So. Das erstmal so weit. Also er hat auch noch eine andere Straftat begangen, die wir, glaube ich, gar nicht so weit besprochen haben. Mhm. Oder halt auch nicht. So, ich würde sagen, tatsächlich, also, genau, also, das ist schon mal ganz spannend. Unsere Zuschreiberin hat da noch so ein bisschen, oder Zuständerin hat da noch ein bisschen was erzählt über die Frage, wie das da gelaufen ist, wie die das organisiert haben und so weiter und so fort. Ein zentraler Satz, den ich einfach wichtig finde, ist, nochmal, wir teilen die den ich einfach nochmal hier vorstellen möchte, ist, wir teilen die Rechtsauffassung des OLG nicht, wonach Brian E's Grundrechte aus Artikel 12 Grundgesetz den Interessen der Rechtspflege überwiegen. Also, das haben wir auch diskutiert, da lauern ich auch ein bisschen unterschiedliche Positionen. Nein, Disput nicht, aber unterschiedliche Positionen, dass ich gesagt habe, naja, der muss halt Volljurist werden können, ob er dann noch was anderes werden kann, ist eine andere Frage. Oder auf keinen Fall. Und die Leute, die sich da wohl mit diesem Scheiß beschäftigt haben vor Ort, sagen wohl, naja, wir sehen das auch so. Wir wollten ihn loswerden. Ich habe auch damals gesagt, also was machst du mit dem da in der AG sitzt, Alter? Ne? Mhm. Also, außer irgendwie Antifa-Button tragen den ganzen Tag.
Genau.
So, das ist ja, also das ist ja schon schwierig. Also verstehe ich alles. Ich bin aber, wenn ich nochmal einen Schritt zurückgehe und überlege, ich vertrete solche Vollidioten. Brian ist wohl ein Vollidiot, ne? Wenn er solche Nazi-Tattoos hat und in Landfriedsgruppe geht, der muss auch irgendwie die Möglichkeit haben, Volljurist zu werden. Ne? So. Verstehe aber, dass man das anders sieht. So. Was ich nicht verstehe, ist das, was jetzt kommt. Das würde ich nämlich gerne mal quasi dokumentieren, um auch nochmal zu sagen, was eigentlich, glaube ich, das Problem ist. Ja, das eine Problem ist Brian E. und seine rechtsextremen Straftaten. Das andere Problem ist, was dann so läuft. Nämlich, ich wollte nur zeigen, dass ein sehr guter Teil der Referendare in Sachsen nicht auf dem rechten Auge blind ist. Mhm. Hat sich so abgespeichert, hat er oder sie am Recht. Erschütternd war für mich, welchen internen Gegenwind ich persönlich von Referendarskollegen bekommen habe, nachdem ich dazu stand, einer der Verfasser der Stellungnahme zu sein. Jetzt haben wir übrigens geoutet, jetzt war doch ein Mann. Da wurde schon mal gesagt, dass es mir nicht zustehe, mich zu fremden Angelegenheiten zu äußern. Das würde ein schlechtes Bild auf die anderen Referendare werfen. Klammer auf, Netzbeschmutzer, Klammer zu. Mir wurde vorgeworfen, dass ich das OLG nicht zu kritisieren habe und außerdem sei die Stellungnahme ganz klar links gefärbt. Und überhaupt sei das ganze Jahr von linksextremen Kreisen außerhalb des Referendariats unterwandert gewesen und daher nicht repräsentativ. Dass es zum Ende der Diskussion hin die tatsächlich diese lächerlichen, fast verschwörungserzählerischen Vorwürfe gab, hat mir den Rest gegeben. Tatsächlich wurde ich sogar noch letzte Woche, also das Ganze ist vor ein paar Wochen eingegangen, von einem Referendarskollegen wegen meines Engagements persönlich angegriffen. Mhm. Nach dem, was du dir erlaubt hast, sollst du lieber den Mund halten. So, das nur mal so zum Wirken lassen. Also, das Problem sind nie die Nazis, sondern immer die, die sagen, es gibt Nazis. So würde ich das mal zusammenfassen. Und das ist auch eine, also das kann ich mir eins zu eins vorstellen. Geht mal durch, ne? Also, dass es einem Referendar nicht zustehe, mich zu fremden Angelegenheiten zu äußern. Schwierig. Ne? Was ist das denn für ein Selbstverhältnis von Juristen?
Ja,
Selbstverständnis
definitiv.
Von Juristen und Juristen. So, also anders, und das nächste geht dazu, man soll ja nicht das OLG kritisieren. Also, anders ausgedrückt, reiß hier deine 2 Jahre Ausbildung ab, aber halt die Fresse. Mhm. Mit der Einstellung, ne, kannst du sicherlich in der Bundesrepublik Karriere machen. Mit der Einstellung kannst du in der DDR Karriere machen und im Faschismus. Also, uns einfach mal so zu sagen. Mhm. Ne, also, wenn du so rangehst, so unpolitisch, dann kannst du in jedem politischen System überleben. Wie toll ist das denn?
Großartig.
Aber darum geht's ja beim Referendariat gerade nicht. Das sind ja Demokratinnen und Demokraten, die da ausgewählt werden sollen. Mhm. Ja. Also deswegen finde ich das schon ziemlich schlimm. Dieses ein schlechtes Licht auf andere Referendare werden. Ja, natürlich wirft es ein schlechtes Licht auf die Rechtspflege, der von Referendaren und Referendare in Sachsen, wenn da einer wegen Volksverhetzung und oder Verwendung von Verfassungsfeind oder verbotenen Organisationen beziehungsweise Landwirtschaftsprüfer. Natürlich, aber das ist doch nicht die Leute, die das gemacht haben. Es würde aber auch ein schlechtes Bild drauf werfen, wenn das die Leute alle runterschlucken. Das fände ich persönlich viel schlechter. Ja. So, also wenn alle sagen, Brunkhorst hat recht, der hat halt hier sein Recht zu, da mache ich jetzt nichts gegen, denn natürlich muss man auch zeigen, dass so nicht. Ob das am Ende, wenn man sagt, ich will das politisch nicht, das juristisch durchsetzen, was ist eine Frage, so. Und außerdem sei die Stellungnahme ganz klar links gefärbt. Wir haben sie jetzt durchgeschickt, die links, ich fand die nicht links, ich fand die eher noch ein bisschen nett, ja, also man hätte da viel linker gehen. Aber ist ja auch klar, man kann ja nicht als Referendarin, wenn man sich da organisiert, irgendwie jetzt alles irgendwo zwischen Jusos und Linkspartei organisieren. Ja, man muss ja irgendwie dann schon auch möglichst viele Leute aus anderen Parteien mit einem, nehmen wir die AfD jetzt und den irgendwelchen rechten Scheiß raus. Es geht natürlich darum, dass man ein Bündnis der Demokraten und nicht der linken Demokraten bindet, so. Und dann ist auch wieder klar, natürlich, das kann, also, das kennt man ja, ne, die linksextremistisch unterwanderten Jurastudenten und Referendare. So ein Quatsch. Natürlich. Ich habe noch nie so einen konservativen, FDP-verliebten, teilweise CDU-AfD-affinen Haufen gesehen wie Jurastudentinnen und Jurastudenten, ja. Also, und dann auch bei Referendaren ist das ja nicht so, da war ich immer, ich würde mich jetzt mal gemäßigt links bezeichnen, da war ich immer der Linksaußen, aber so weit draußen, ja. Mhm. Also, und das als Sozialdemokrat, ja, wo du ja auch überlegst, was ist denn falsch gelaufen bei euch, ja. Also, wenn du da schon Linksaußen bist. Also, Jurastudenten sind genauso konservativ, wie man sich das vorstellt. Bei den Referendaren fand ich das sogar noch schlimmer. Mag aber auch persönlich sein. Es ist aber auch alles in Ordnung. Man muss ja auch nicht jeder links sein im Leben, aber, dass man das so dreht, aber es ist halt nicht links gegen Nazis zu sein.
Nein, definitiv nicht. Ne?
Also frag mal die Familie von Walter Lübcke.
Mhm.
So, um es mal ganz klar zu machen, die werden jetzt irgendwie auch was gegen Nazis haben, obwohl die vielleicht ja weiter in der CDU sind oder die super finden oder keine Ahnung was, ja, aber so, und deswegen, und dann sollte sowas tatsächlich passieren, nach dem, was du dir erlaubt hast, ja, solltest du die bei der Mutter, jetzt weiß ich den Zusammenhang nicht, aber man muss sich da schon mal überlegen, also auch nochmal als Rückenstütze, wer sich in solchen Strukturen gegen rechts engagiert, deswegen habe ich das hier nochmal zum Thema gemacht, das ist total ätzend, ne? Das habe ich an verschiedenen anderen Stellen, jetzt nicht in Sachsen, wo es glaube ich nochmal schlimmer ist, aber wie gesagt, ich habe auch ein Jurastudium hinter mir, wo ich immer als einer derjenigen war, der sagte so, nee, was soll das denn jetzt so? Und das ist halt ätzend, aber lasst euch davon das nicht kaputt machen. Diese Wegducker und Wegduckerinnen, ne? Also OEG nicht kritisieren, piff, paff, puff.
Mm.
Das sind auch nicht die Leute, die irgendwann mal leitender Oberstaatsanwalt werden oder die geilsten Kanzleien haben. Weil das Nächste, was die ja machen, ist, dass sie dann Dienst nach Vorschrift in der Justiz oder als Anwältin und Anwalt schrubben. Ja, und da wirst du halt auch nichts
ja.
So, also außer, dass du halt da nach 36 oder 38 Stunden nach Hause darfst und deinen Urlaub auf Balearen hast. Ne? Also macht euch da nicht diese Sorgen, haltet durch, engagiert euch weiter. Und vielleicht zeigt das auch mal, das habe ich jetzt irgendwie so zentral als letzten Satz hingeschrieben, vielleicht sind das Problem manchmal gar nicht die paar Nazis, kann auch nochmal anstellen, anders sein, sondern die Nazis einfach machen lassen.
Mhm.
Also zumindest in Sachsen mag das vielleicht an der anderen Stelle sein und in den sächsischen Bereichen manchmal auch, aber ich will es jetzt nicht auf Sachsen so speziell, aber einfach, und wenn ihr sowas sagt zu euren Kolleginnen und Kollegen, hör auf, dich hier gegen das OEG aufzulehnen, ey, dann denkt doch mal drüber nach, in welchem System ihr leben sollt. Echt, weil wer ein demokratisches System kriegt, der muss halt auch sich mit OEG anlegen. Ja, oder mit dem Schulleiter oder mit dem Fakultätsrat, weiß der Teufel was. Legt euch einfach mit Leuten an, die Kacke machen. Das ist vielleicht immer so. So, also ist mir auch noch nie zum Nachteil gereicht, dass ich irgendwo Leuten gesagt habe, das finde ich jetzt aber Kacke. Ne? So. Das war jetzt da als kleiner, also das habe ich, also danke für diese E-Mail, die war.
Ja, vielen Dank.
Ihr merkt, ich wollte die auf jeden Fall nochmal unterbringen. Also juristisch war da jetzt nicht mehr, war das nochmal spannend mit der Frage, wo das stattzufinden hat, aber das muss man noch ein bisschen einordnen und die Leute, die uns immer für zu links halten, da tut mir leid, dass das schon wieder passiert ist, aber es ist halt eigentlich kein Links, sondern es ist einfach eine Sauerei, dass Leute sich, also gegen, der hat ja nicht gesagt, der AfD-Stadtrat im Fakultätsrat oder im Kollegenkreis ist kacke, ja, sondern der Typ, der so richtig nazimäßig unterwegs ist, ist kacke. So, also, naja. So, das soweit. Hast du da noch was zu erzählen? Ich hab
das. Nee, das war auch okay, dass du das erzählt hast. Es ist warm und spät.
Gut, apropos warm und spät.
Feedback.
Wir sind mehrfach darum gebeten worden, was zum Thema Schulpflicht versus
ja,
Corona zu machen.
Ja.
Also, die Leute sollen sagen im Wesentlichen, demnächst muss ich mein Kind wieder zur Schule schicken. So habe ich das mal verstanden. Korrigiert uns. Liebe Strafbar, erzählt doch mal was dazu. Das ist nur am Rande ein rechtliches Thema. Und wir können, wir sind halt der Strafbar-Podcast. Wir würden das jetzt erstmal nicht machen.
Ich hasse das auch, dass wir das sagen müssen, weil ich hasse das, wenn man sagt, ja, wir sind nicht zuständig.
Vor allem, weil wir uns ja selber auch immer wieder jetzt, wie eben gesehen, erstmal auch 5 Minuten über irgendwie einen anderen Scheiß unterhalten. Aber
das ist halt, es ist
das
schwierig.
Thema würden wir erstmal.
Aber wir würden das, wir würden sagen, wir behalten das im Blick, wenn es irgendwie Bußgelder gibt.
Dazu kommt, was wir euch jetzt erzählen, kann in 2 Wochen eh vollkommen daneben sein. Ne? Also diese Corona-Nummer
ist ein Problem.
Ja. Mein Tipp wäre, wenn ihr sagt, also ich möchte gegen die Schulpflicht vorgehen, dann sucht euch einen entsprechenden Schulrechtlerin, Schulrechtler, der das kann, und lasst sich aufs Dings kommen und dann geht's um glaubhaft machen. Das wäre mein Tipp.
Ja.
Aber
es mag ja auch von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich
genau.
sein, wie da Schulen mit umgehen. Thema Maskenpflicht in Schulen zum Beispiel. Ja. Wie die Konzepte
Masken
sind.
Masken bringen nichts mehr, ne? Habe ich jetzt gelernt. Hm? Masken bringen nichts. Masken bringen ja gar nichts.
Aha.
So, Feedback.
Masken bringen wohl was. Wir müssen das hier kurz richtig stellen.
Das war ein Spaß. Ich trage immer meine Maske. Ist nur bei der Hitze.
Genau, Feedback, das war schon mal Feedback und ich habe das gerade nochmal nachgeguckt. Wir hatten ein Feedback zur Polizei letztes Mal. Genau, da hat sich jemand drüber beschwert, dass wir am Anfang irgendwie gesagt hätten, ich weiß leider den Zusammenhang jetzt nicht, niemand ist daran schuld, dass er Opfer ist und dann uns so ein bisschen lustig gemacht hätten über Polizisten, die dann irgendwie verletzt werden und da, ich sag mal böse, dann so ein Bohai draus machen, wenn sie irgendwie eine Schürfwunde haben.
Hm. Verstehe ich jetzt noch nicht. Haben wir das gemacht?
Wir haben
wahrscheinlich gesprochen,
dass es manchmal vorkommt, dass wenn Polizisten, und genau, du hast das dann so erklärt, man hat ja auch einen Job, so nach dem Motto, wo vielleicht auch mal sowas passieren kann, wo man ja mit Leuten zusammentrifft,
ja.
So, und das wäre ja im Grunde, wie steht's hier? Doppelmoral. Weil du da im Grunde mit gesagt hast, im Dienst ist man selbst schuld, dass man verletzt wird.
Nee, ich müsste mir den, aber zu meiner Verteidigung möchte ich direkt hier unvorbereitet vorbringen, dass ich glaube Folgendes. Also ich glaube, man muss bei verschiedenen Jobs verschiedene Sachen hinnehmen. Ich glaube, dass tatsächlich oberflächliche Verletzungen bei manchen Jobs eine Rolle spielen, zum Beispiel bei Polizei, auch noch ganz viele andere Sachen da eine Rolle spielen. Man muss sich nämlich auch bestimmte Sachen antun, ne? Also wenn ich jetzt mal anfange, mich zu beklagen, dass ich immer mit Kriminellen zu tun habe, also mit Leuten, die irgendwie die Regeln brechen und so weiter und dass die bestimmte Persönlichkeitsmerkmale haben und mir damit auch dass mir auch mein Mandant auf den Sack geht so richtig, ja, oder dass ich auch wirklich schlimme Straftaten sehe, dass ich sehe im Gerichtssaal und in der Akte, was schlimme Straftaten nicht nur mit dem Täter, sondern auch mit den Opfern und den Angehörigen machen und dass mich das natürlich auch belastet. Das habe ich mir aber auch ausgesucht. Ich könnte ja auch einfach nur Nachbarschaftsstreitigkeiten machen. Und wenn ich Polizistin oder Polizist werde, dann habe ich das auch und noch viel unmittelbarer. Die haben jetzt aber leider das Problem, dass sie nicht da, so wie ich, geschützt in ihrem Bürochen sitzen und sich Gedanken machen und dann große Reden schwingen im Internet oder im Gericht, sondern dass die jetzt auch noch die armen Schweine sind, die im Zweifel die Tür aufmachen müssen oder sonst was machen müssen und sie da rein müssen. Und ich glaube, dass erhebliche Straftaten und auch erhebliche Verletzungen gegenüber Polizisten vorkommen. Aber was ich von anderen Leuten gespiegelt bekomme, die das machen, ist, dass früher weniger, also um Kratzer, um Abschimpfung, also um kleinere Verletzungen, die auch keine Heilbehandlung bedarf oder keine Heilbehandlung, mehr Aufregung gemacht wird, als das vor 15 oder 15 Jahren war. Und dabei, das ist einfach eine Beobachtung, die mir gespannt hat, das weiß ich nicht, weil vor 15 oder 15 Jahren war ich nicht Polizist. Ich bin es ja jetzt auch nicht. Aber
Daniel ist heimlich Polizist.
Es wird so berichtet. Und ich glaube, das muss man halt auch im Blick haben, wenn man bestimmte Statistiken sich anguckt oder auch bestimmte politischen Kampagnen sich anguckt von Polizeigewerkschaften. So. Und die Doppelmoral habe ich nicht verstanden, mag aber auch daran sein, dass es 4000 Grad und 22.05 Uhr sind.
Okay, ich glaube, dann sagen wir noch, danke, Stefan.
Danke, Stefan, für die IT. Und alter Leute, es darf nicht mehr so heiß sein, wenn wir aufnehmen. Ich bin so fix und fertig und hab dummes Zeug geredet.
Müssen wir morgens aufnehmen, so um 5 oder so.
Ich kenne jemanden, der dich für diesen Vorschlag tötet, aber ich gebe so weiter.
Gut.
In diesem Sinne, kühlt euch ab, schönen Sommer.
Wir hören uns hoffentlich wieder
in 2 Wochen sogar schaffen. Hm? Ich bin jetzt zwischendurch im Urlaub, aber in 2 Wochen bin ich ja da.
Genau, wir hatten jetzt mal eine etwas längere Pause, weil wegen Terminflut. Wir versuchen wieder, den 2-Wochen-Rhythmus einzuhalten.
In diesem Sinne, ciao.
Ciao.